Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 26. Und ich begrüße wieder im Super Sound Studio in Erding den Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
Alex, grüß dich.
So.
Wir sitzen schon wieder bei sommerlichen Temperaturen beieinander, gell?
Genau, und schwitzen, weil wir jetzt haben wir extra das Fenster zugemacht, weil die Nachbarn grillen und das Grillgeräusch, das wollten wir euch jetzt nicht antun.
Aber den Geruch, den hätte ich gern gehabt.
Ja, genau, es wird schön, ja. Aber wir, naja, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch was nachher zum Essen. Ja, wir machen heute nur, also wir reden heute mal kurz und knapp, aber die Hauptperson ist ja heute Thomas Spitzer. Bei der letzten Folge, Folge 25, haben wir es ja schon angekündigt. Es gibt jetzt ein vollständiges Interview mit dem Thomas Spitzer zum Thema Liebe, Tod und Teufel, zur Tour und zum Album und auch diversen anderen Nebenerscheinungen, die so in der Zeit waren. Denke ich, es sind einige ganz interessante Sachen dabei, auch einige Sachen, die man jetzt bisher nicht so gewusst hat. Unter anderem natürlich die große Frage, endlich wird sie gelüftet, warum zum Teufel heißt das Album Liebe, Tod und Teufel Teil 1 und wo ist denn nun der Teil 2? Und heute gibt es die Antwort live auf diesem Sender.
Der Alex ist jetzt total in Cliffhanger-Laune, ja, genau. Muss ich sagen, aber wir haben uns vorher schon ein bisschen eingegroovt und was ich total schön finde, der hat seine Stimme wieder gefunden, nachdem er die ja letztes Mal bei mir im Hirnkastl und Herzstudio verloren gehabt hat. Alex, hast du dich gut erholt, oder?
Ich habe mich gut erholt. Meine Erinnerungen sind lückenhaft an diesen Abend.
Ich kann mich auf jeden Fall ein bisschen auffüllen. Du hast dann anschließend einen Wurstsalat gegessen.
Ja, stimmt. An den kann ich mich erinnern. Der war ganz gut. Den hast du gemacht, genau. Und wir sind draußen gehockt. Das weiß ich auch noch. Aber dann mehr, wie ich heimgekommen bin. Keine Ahnung.
Also,
ich weiß es nicht mehr.
dieser Eberhard-Versuch, der war wirklich, dieser Selbstversuch sozusagen im Podcast, Das war hochspannend.
Ja, das kann man sagen. Genau, weil es nur zur Erklärung nochmal ganz kurz, von was wir jetzt reden. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, pfui, gleich anhören, auf Pause drücken, anhören und dann weiter.
Und kommentieren.
Und kommentieren natürlich, genau, weil Feedback, ich sage es ja immer wieder, es ist ja unsere einzige Bezahlung. Also bitte sagt uns, wie ihr das findet, was wir so machen. Genau, aber letztes Mal, da gab es einen kleinen Betriebsunfall.
weil so Sigi, sagt man das, Heinz.
Genau, oder technische Probleme, wie es dann auch immer so schön heißt. Wenn der Moderator besoffen war, dann sind es technische Probleme. Nee, aber ich war ja nicht besoffen, das stimmt.
Du hast ja nichts mehr gesagt einfach.
Genau, also irgendwie hat der Absinth, den wir da gekostet haben, das war ja eigentlich nur ein Schluck sozusagen, der hat aus irgendeinem Grund bei mir alle Synapsen stillgelegt und ich habe plötzlich nichts mehr gesagt. Und das, was wir jetzt dann nachher noch kurz erwähnen werden und sagen werden, das haben wir eigentlich damals schon alles besprochen gehabt und das hätte eigentlich in die letzte Folge schon rein sollen. Aber da es mehr oder weniger eigentlich ein Monolog war. Also
zwar von mir. Von dir. Weil irgendwie auch der Sigi relativ wenig dazu beigetragen hat, weil der diese Sachen, über die wir da geredet haben, da hat er nicht so viel dazu sagen
genau,
können.
Genau, deswegen war das eigentlich ein Monolog. Und ich habe, also es war ungefähr so, du hast was erzählt und dann gab es Pause, 21, 22 und ich habe dann ja gesagt und dann hast du weitergeredet.
Ab so und ungefähr. Zu hast du sogar noch ein bisschen was erwähnt.
Genau.
Aber es war schon, aber er vergönnt mir keinen Solo-Podcast, gell? Man merkt es, also aber gut. Also ich finde es jetzt auch eher ein bisschen blöd, wenn wir das so lassen hätten.
Ja, also das musste man einfach rausschneiden, weil das wäre einfach für euch zu langweilig gewesen. Vor allem, weil das Thema natürlich super ist und wir eigentlich da echt, sagen wir, Top-Informationen eigentlich zu bieten gehabt hätten. Und,
aber ohne Feedback war das auch für mich schwierig. Genau. Vor allem in politischen Themen, da ist der Alex einfach ein bisschen affiner, konnte es besser rüberbringen wie ich. Und ich war da teilweise dann schon, bin immer ein bisschen verloren auf der Eisscholle. Ja. Die ist schon weggeschmolzen unter mir. Und ich, ja,
genau.
Das war der Teufel, steckte im Detail.
Genau, der Dämon Alkohol hat das alles zunichte gemacht.
Deswegen gibt es heute Liebe, Tod und Teufel Teil 2.
Teil 2, genau. Liebe, Tod und Teufel Teil 2. Wir machen wenigstens den Teil 2, wenn es schon die ERV nicht gemacht hat.
Genau, und wir machen dann gleich im Anschluss.
Ja, genau.
Es gibt nichts dazwischen.
Genau. Genau.
Und es gibt ja nichts Schöneres, über die ERV zu reden.
Absolut. Also lange Rede, kurzer Sinn. wir reden noch über zwei Themen. Das eine ist nochmal kurz ein paar Sachen so über diese Promotion-Geschichten so außenrum um das Album und zum anderen noch einige Details zur Tour, die wir damals in dem Podcast mit dem Sören noch nicht besprochen gehabt haben und auch nicht in der letzten Folge schon zwischendrin eingeflossen haben lassen. Also so ein paar allgemeine Geschichten zur Tour. Genau, und bevor wir jetzt lang groß rumreden, fangen wir jetzt gleich mal an. Ja, zur Promotion. Da gibt es jetzt, sagen wir, vielleicht ein paar ganz interessante Promo-Artikel. Eine Geschichte zum Beispiel, die man im Booklet sieht, die hast du irgendwie nochmal aufgetan, das ist dieser ERV-Kalender.
Genau, also man sieht das unter anderem auch in diesem Tourprogramm. Das können wir dann auch verlinken, wer das noch nicht hat. ERV-Shop, es gibt ja diesen ERV-Plüsch-Pinguin. Ich habe ihn leider nicht, ich habe ihn auch bei eBay noch nie entdeckt. Du hast ihn aber, gell?
Nein, ich habe ihn auch nicht, aber ich habe ja ein Foto von dem Pinguin bei der Folge mit der Daniela, also Folge 24 war das.
Was ist das da drin für Pinguin, der bei dir im Glas sitzt?
Ach so, das ist ein Linux-Pinguin.
Ach so, ja, genau. Ich habe immer vermutet, das wäre dieser...
Nein, das ist der Linux-Pinguin, ja, genau. Also weil der Pinguin ist ja das Maskottchen von Linux und da habe ich mir irgendwann auch dieses Maskottchen besorgt als Linux-User und Linux-Fan zumindest damals.
Also damals hat er auf jeden Fall 180 Schilling gekostet. War auch nicht billig eigentlich, oder?
Ja, durch 7 teilen, ja.
20 Mark. Ja, und da die Mark ja damals noch richtig hart war. Ja, und was halt dann auch gegeben hat, ja, die üblichen ERV-Feuerzeug und T-Shirt und Sticker, diesen ERV-Pingo-Sticker und das ERV-Poster, die Glorbleichen 7. Ich denke, das war das Poster, wo es das dann später, glaube ich, bei dem Kann den Schwachsinn Sünde hergenommen haben, oder? Kann das sein?
Wo kommt
da, das? Dieses Vergilbte, da wo sie dann da drin sitzen. Kann das sein?
Ach stimmt.
Das also ich vermute ja. Das ist. Vielleicht hat das ja jemand. Almut, du bist ja doch so eine Sammlerin. Sprich dich mal direkt darauf an.
Genau.
Ja. Wäre mal interessant, was du aus der Badezeit, sage ich schon, aus der LTT-Zeit noch hast. Ein Badetuch hat es auch noch gegeben.
Badetuch hat es auch noch gegeben. Genau, kann man auch ein Foto sehen in der Folge, bei der Folge 24, dass man die Daniela zur Verfügung gestellt hat.
Ja, und was ganz besonders war, jetzt weiß ich nicht, wo du zuerst deins, du hast ja auch was ganz
ja, genau,
Tolles also
Ich habe hier nur eine ganz schöne Geschichte, und zwar gibt es einen sogenannten Würfel oder Promo-Würfel, und der ist in so einem Pappkarton-Umschlag drin, wo außen eben der Pinguin mit seiner Seehunddame ist, und wenn man sich das Ding dann anschaut, dann ist es sozusagen ein Würfel, der zusammengeklappt ist, und man muss den eigentlich nur aufklappen, und dann ist automatisch sofort ein Würfel. Und auf dem Würfel sind halt lauter so Zeichnungen drauf. Die kennt man, glaube ich, alle aus dem Booklet, soweit ich das sehe. Also Tarzan und Jane habe ich lange nicht mehr gesehen. Also der Blinde und Ping Ponguine und so weiter und so fort. Also, dürfte alles schon bekannte Zeichnungen sein. Aber auf jeder Seite ist da so eine Zeichnung. Und genau, ich finde auch recht nett, das Ding. Also vor allem ist es clever gefaltet, weil man muss eigentlich gar nichts machen. Das Ding ist sozusagen, das wird automatisch zu einem Würfel, wenn man es nur aufklappt. Also ist echt eine nette Geschichte. Würde mich mal interessieren, für was das eigentlich genau verwendet worden ist. Ob das dann sozusagen ein Werbeartikel war, den man sogar kaufen konnte, oder ob das einfach wirklich eine Promo-Geschichte war. Weil für Promo hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass da irgendwo dann drauf steht, so Veröffentlichung am so und so vielten und was weiß ich.
Also schaut fast so aus, wie wenn man den vielleicht sogar wirklich kaufen hätte können,
ja,
gell?
Vielleicht, ja. Ja, also schaut fast so aus.
Aber echt ein nettes Gimmick, ja, muss ich sagen. Habe ich auch vorher noch nie gesehen, muss ich sagen, diesen Würfel. Also leider in der letzten Folge ja schon mal. Ja. Deswegen ist jetzt diese Überraschung.
Die Überraschung
die ist jetzt nicht mehr so groß, aber trotzdem für euch ist sie da.
Genau. Wer Foto natürlich einstellen dann dazu.
Und was es auch gegeben hat erstmals, war ein ERV-Kalender, und zwar erstmalig extra mit 12 Monaten. wieder nett auf diesem ERV-Shop dabei steht. Und okay. Ich vermute mal, weil es gibt Skizzen vom Thomas Spitzer, wo er eben einige Zeichnungen drauf hat, schon von Januar bis Dezember, dass das die Sprüche oder die Ideen der Sprüche und auch die Bilder dazu schon sind. Den Kalender kenne ich leider auch nicht.
würde ich auch gerne mal sehen. Also falls den, das irgendjemand hört, der den hat, bitte melden. Also
vielleicht kann man den einmal einscannen oder so. Mhm. Das wäre ja schon mal hilfreich.
Genau.
Aber ein paar nette Sprüche sind dabei. Zum Beispiel, wo ein Ei ist, auch ein Stier. Selten gibt es ein Ei am Stier.
Was?
Am Stiel, Entschuldigung. Am Stiel. Wo ein Ei ist, auch ein Stiel. Selten gibt es ein Ei am Stiel.
Aha.
Ja, also da hat der Thomas, glaube ich, relativ schnell...
Also muss man ehrlich sagen, also die Sprüche sind jetzt alle nicht so wahnsinnig toll. Also,
fliegen vorbei zwei Ober, haben wir Oktober.
Oder beginnt es zu Augusteln, kriegt der Pingu Pusteln.
Was ich jetzt wirklich passend finde, und es ist ja wirklich ein kalter Monat, der Jänner ist schlimm für jeden Penner.
Mhm.
Aber was eigentlich am allerinteressantesten ist, oben drüber steht LTT2.
Das ist interessant, ja, genau. Also Liebe, Tod und Teufel 2 ist da irgendwie so, ja, was ist das eigentlich? Ist das in so einem Art Bilderrahmen dann soll das sein, oder?
Ja,
oder
irgendwie sowas? So. Oder Buch oder was auch immer.
Mhm. Hängt am Baum der Weihnachtsstern, ist Dezember nicht mehr fern. Naja.
Im Wohnemonat Mai ist für jeden was dabei. Wenn wir schon dabei sind. Also,
ja, also ist jetzt nichts wahnsinnig Berauschendes meines Erachtens, aber trotzdem könnt ihr euch dann anschauen, werde ich dann online stellen.
Und wir haben es erwähnt.
Genau. Eine Geschichte auch noch, die ich habe so als Promo-Ding, wobei das wahrscheinlich dem Pinguin entsprechend wahrscheinlich eine kann den Schwachsinn Sünde sein Geschichte ist.
Ja, wobei der ist ja auch so übergangsweise, diesen Pankuin, den gibt es schon den auch immer irgendwie auch bei LTT.
Genau, deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aus welcher Zeit das ist, aber da hat es auf jeden Fall mal so Briefumschläge gegeben, also ganz normale Briefumschläge. Ich weiß nicht, was das für ein Format ist, das ist irgendwie ungewöhnliches Format meines Erachtens, aber dabei kommt da so, ich schätze mal so DIN A4 einmal zusammenschlagen.
Oder größere Grußkarten oder sowas.
Vielleicht da sowas, genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man die irgendwo kriegen hat können oder ob die RV die sozusagen gehabt hat und selber verwendet hat für Briefe.
Wo du den her hast, passt auch nicht mehr?
Doch, ich weiß, die habe ich von der Tanja bekommen, mit der ich auch schon mal gesprochen habe. Weiß jetzt nicht, muss man mal vielleicht nachfragen, woher die das...
Aber du scannst das auch noch ein, oder?
Und ja, genau.
Verlinkst das.
Oder Foto mal, genau. Ja.
Es gibt ja bestimmt auch dazu noch so ein Fanmagazin, oder? Zu der Zeit.
Ja, genau. Das, die stelle ich natürlich auch noch jetzt dann online, die dazu passen, zu der Zeit jetzt gehören. Das mache ich auch noch alles. Da gibt es auch noch ein paar interessante Infos. Also zum Beispiel das, was wir teilweise über die Tour auch noch erfahren haben oder was ich erzählt habe beim letzten Mal, habe ich teilweise auch da ein bisschen aus den Konzertberichten, aus den Fanclub Germany Heften raus. Und die Setlist, die ich hier auch noch online stellen werde, die ist auch teilweise mit diesen Konzertberichten als Quelle zusammengestellt.
Da haben wir relativ viel Mühe wieder reingelegt in diese Konzertberichte, vor allem jetzt beim nächsten Thema, wo wir ja da sind, oder? Hast du noch was?
Eine Geschichte habe ich noch, eine kleine Erwähnung, und zwar, die wollte ich unbedingt sagen, weil das habe ich beim letzten Mal auch vergessen. Es hat von einer, ich glaube, Popcorn, die Jugendzeitschrift Popcorn, glaube ich,
war das. Waren auch damals immer so ab und zu ein bisschen locker die Weiber drin.
Ja gut, bei der Bravo gab es das ja auch, das war immer so diese Aufklärungsgeschichten dann.
Ja, und bei Popcorn waren auch immer so ein paar ganz...
War das im Sinne der Aufklärung oder war das im Sinne der Lust?
Im Sinne der Aufklärung.
Also, natürlich.
Aufklärenden Lust.
Ja, und auf jeden Fall, da gab es was zu kaufen, und zwar gab es eine Strickanleitung für Pullover, für Pullover mit einem Pinguin drauf.
Ich habe es gelesen und ich habe mir gedacht, das sage ich jetzt nicht. Weil ich habe nämlich früher als Kind mit der Strickliesel gestrickt.
Ah, okay.
Weil alles andere an Stricken habe ich gehasst, aber diese Strickliesel, die war wahnsinnig schön und die war lang. Also ich habe da richtig lang hingestrickt einmal. Hat Spaß gemacht. Okay. Ich oute mich als Strickliesel-Stricker, aber ansonsten bin ich, was Handarbeit angeht, unbrauchbar. Also zumindest was jetzt Stricken, Flicken und sowas angeht. Also alle Frauen da draußen, also Stricken und Bügeln mache ich nicht.
Ja, ich habe gehäkelt damals.
Gehäkelt?
Ja, genau.
Da gibt es ja auch so schöne Topflappen, kann man ja häkeln, gell?
Topflappen, genau. Ja, ich glaube, ich habe Topflappen gehäkelt. Das
sind immer diese Topflappen, wo man sagt, wann gehen die endlich kaputt?
Genau. Weil da ist er dann beleidigt, wenn man wegschmeißt, das hässliche Teil.
Vor allem, weil das ja meistens dann die Eltern geschenkt gekriegt haben.
Genau.
Und dann haben sie immer gesagt, mein Bruder, hast du das schön gemacht und so, gell?
Ja.
Und du denkst immer nur, ja, Mama. Seien Sie mal wieder ehrlich.
knallharte Informationen hier im Podcast.
Das ist also eine Art Jugendaufbereitung, was?
Eigentlich schon, ja. Das ist, genau, das ist eigentlich eine Selbstfindungs- oder Selbsthilfegruppe, die wir da eigentlich da jetzt hier gestartet haben.
Die Frage ist Geschichte. Immer nur, wer ist der Therapeut?
Ja, ja.
Also, genau. Couch ist ja schon da, aber.
Couch ist da,
aber. Wir sitzen, also momentan zumindest.
Ja, genau. Ja.
Aber es ist vielleicht einmal der und einmal der.
Mhm, ja, aber ja es genau. Ist, es ist eine Gruppentherapie.
Es ist befreiend. Man kann es nur empfehlen. Jeder, der mitmachen will, ist immer gern eingeladen.
Genau.
Also wir machen es auch gern zu dritt oder zu viert.
Genau. Okay.
Komisch, warum er jetzt lacht.
Ja, ja, komisch. Ich verstehe es nicht.
Genau. Naja, gut.
Genau, und jetzt noch zur Tour.
Ah ja.
Wie gesagt, also wir wollen jetzt nichts wiederholen, was wir eh schon in zwei verschiedenen Folgen jetzt auch schon gesagt haben. Aber es gibt noch so ein paar Geschichten, die wir jetzt noch erwähnen wollen, die jetzt teilweise eben auch aus dem Archiv von Thomas Spitzer sind,
genau.
Die man teilweise auch gar nicht bisher gewusst hat, was da jetzt alles so noch gedacht war.
Machen wir es chronologisch wieder ein bisschen von der Setlist her.
Ja.
Also am Anfang ist ja dieses Traumschiff dann, wo der Klaus dann die Moderation macht und da wird ja dann Only You angespielt, zumindest auf dem Keyboard, aber der Song selber war nicht dabei.
Mhm.
Die Information haben wir ja vom Sören auch schon gehabt.
Genau.
Dass das nicht gespielt worden ist, aber war halt so, dass man das anspielen hört.
Mhm.
Dann, glaube ich, war die Hexen kommen, da haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Das ist ja sowieso immer dieses Highlight,
ja,
genau. Weil es ja wirklich nur auf dieser Tour und nur live gespielt ist und nirgends anders erschienen ist. Ich finde das immer noch, also ja, ist ein toller Song.
Also er kommt halt, auf der Bühne kommt er halt einfach super rüber. Er ist jetzt so mal vom Text her ist er nett und gut, aber ich schätze mal, also es heißt ja immer, der Thomas Spitzer und ich glaube, der Klaus hat das auch schon irgendwann einmal gesagt, dass die Umsetzung, die musikalische Umsetzung nicht so ihnen gepasst hat, aber irgendwie live hat es halt funktioniert und es gibt auch den schönen Hinweis
genau.
in den Notizen vom Thomas Spitzer zum wie's Hexensong, wie es da heißt, also nicht die Hexen kommen, sondern Hexensong, da heißt es auch dann in Klammern musikalisch und optisch, in Klammern Pyros, interessant.
Genau, ich würde gerade sagen, das war so eine Nummer, da, wo man vielleicht gesagt hat, die möchte man jetzt live einfach, um eine Show irgendwie aufzubauen.
Genau.
Und das ist ja schon gelungen. Die Masken und dann davor noch das mit dem Klaus da an dem Topf, wo er umrührt und so.
Genau,
und davor noch der Rauch. Ike Breit, der das Ganze ja dann auch sehr theatralisch und das macht er, finde ich, super.
Macht er wie immer gut,
ja. Also das fehlt einfach heute bei der Live-Geschichte, dass so ein Ansager, das hat er einfach grandios. Also Ike Breit, also muss man einfach sagen, war klasse.
Den vermissen wir da echt
in dieser Geschichte. Das war klasse, ja.
Mhm.
Weil er ja schon so eine Art Konferencier war.
Mhm. Genau, also er hat das schon immer gemacht. Also gerade diese Moderationsgeschichten oder so Konferencier-Parts, die hat eigentlich der Ike Breit immer echt richtig toll gemacht. Und haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich.
Genau, jetzt schaue ich gerade nochmal. Da gibt es ja dann noch einige Alternativvorschläge vom Thomas. Die wirst du ja wahrscheinlich noch verlinken, nehme ich an, zumindest das eine oder andere, dass zum Beispiel das Feuer der Liebe Medley, was dann um männliche Potenzprobleme gehen sollte,
genau.
Primaner Matrosenanzug mit aufblasbarer Plastikpuppe, die Midlife Crisis, gebeutelter Angestellter.
Ja, muss man vielleicht erklären, was damit gemeint ist. Also es ist offenbar so, dass das irgendwie so das Feuer der Liebe aus der Perspektive von drei verschiedenen Personen gedacht ist. Also
genau.
Das eine, die erste Person ist sozusagen so ein Primaner, also sprich ein Schüler im Matrosenanzug, also wie man es also kennt von einem Internat oder von den Wiener Sängerknaben im Internat, also so ein Matrosenanzug. Dann eben, wie du gesagt hast, einen Angestellten in der Midlife-Crisis.
Und dann die Mumie.
Sozusagen jemand, also im Alter sozusagen, die Liebe im Alter, also Liebe in der Jugend, Liebe im, mittleren Alter und im späteren Alter. Also das war anscheinend so ein bisschen die Idee, aber ist eben, soweit wir jetzt wissen, nichts davon live gebracht worden.
Auch Umberto E. Sofia war da sogar nochmal angedacht, das zu spielen.
Das ist auch sowas, da muss ich, falls nochmal die Gelegenheit gibt, muss ich echt einmal den Thomas Spitzer fragen, weil für Nepomuk's Rache ist nämlich Umberto Sofia auch schon wieder geplant gewesen. Also irgendwie scheint er das Lied zu mögen. Ja.
Auch nochmal neu aufzunehmen.
Nein, nicht neu aufzunehmen, sondern live halt zu spielen.
Achso, genau.
Ja. Und also irgendwie scheint ihm das zu gefallen, das Lied, weil das ist schon total ungewöhnlich, weil das ist ja von 1978, also vom allerersten Album. dass so ein Lied, das quasi nie als Single erschienen ist, nie irgendwie live mal nach der ersten Show also gespielt wurde, dass das da auf diese Art und Weise da wieder so zumindest mal angedacht war als Nummer für live, finde ich schon bemerkenswert. Also würde mich mal interessieren, ob ihm das so besonders gut gefällt. Ich meine, das wäre natürlich eine schöne Rolle von Thomas, so als italienischer Gigolo sozusagen. Das ist natürlich eine schöne Paraderolle.
Echte Helden hat man sogar überlegt, ob man das irgendwie einbaut mit so einer Western-Szene. Mhm. Ja, und dann gab es halt noch Zugabenvarianten, also dass man eventuell einige Lieder damals schon als Medley spielt, ist aber nicht gemacht worden, sondern die hat man, glaube ich, damals ja nicht einzeln gespielt dann nur.
Ja,
also
genau.
Nicht als Medley.
Ja, genau.
Das ist jetzt erst eigentlich die letzten, so ab Nie wieder Kunst eigentlich so richtig losgegangen, finde ich,
die
Medleys. Was ich aber gut finde, gute Idee.
Ist eigentlich okay,
so bringt man relativ viele Hits.
Genau.
Und für Österreich waren auch die ein oder andere Song dann geplant. Also das ist jetzt die Frage, ob die gespielt worden sind dann so. Das waren ja reine Planungsideen und Skizzen eigentlich, die da dabei sind. Also da können wir nicht davon ausgehen, dass das so passiert ist dann in Österreich.
Nee, genau. Das ist auch so ein Konzept, das häufiger bei der ERV vorkommt, dass die irgendwie für Österreich so eine geringfügig andere Setlist als für Deutschland vorsehen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es immer nur am Anfang so eine Planung ist, aber irgendwie schleift sich das dann immer so auf eine gemeinsame Setlist ein. Also das Konzept, das ist immer wieder so am Anfang anscheinend im Gespräch, aber es wird eigentlich dann nicht so richtig umgesetzt. Vielleicht sollten wir jetzt nur erwähnen, was geplant war. Für Österreich war nur geplant Schweinefunk, Alpenrap und Go Caligo.
Genau. Wo ja eigentlich alle drei natürlich schon in Österreich vielleicht bekannter waren.
Also zumindest damals waren die sicherlich in Österreich bekannter als jetzt vielleicht bei uns. Oder beziehungsweise, ich glaube Österreich, wenn es Österreich heißt, meinen sie wahrscheinlich auch Bayern und Österreich. Weil,
kann schon sein, ja.
Weil das, glaube ich, da in der Hinsicht eigentlich dann schon immer Hand in Hand geht.
Ja gut, dann Opera Bluffo, oder?
Ja, genau.
Und da hast du ja noch was Interessantes auch.
Ja, genau.
Schon erwähnt.
Genau, also da muss anscheinend vor dem Opera Bluffo, ich weiß immer noch nicht, wie man das genau ausspricht. Vorher muss anscheinend der Klaus quasi wie eine so eine Art Kanzel so eine Rede gehalten haben, und zwar so gewettert auf die Jugend und auf die Rockmusik und da irgendwie so eine Tirade über die heutige Rockmusik und das, wie schlimm das alles ist und wie so laut das alles ist. Und dann, jetzt kommt halt wenigstens mal vernünftige Musik sozusagen und dann kommt halt die Oper. So war das anscheinend gedacht.
Ja gut, und ich habe mir eh schon immer überlegt, wie haben die da den Übergang?
Ja.
Weil das war ja doch ein bisschen was zum Umbauen dann.
Genau.
An der Stelle.
Ja, ja. Das war anscheinend da die Vornummer sozusagen zu dem Opera Bluffo. Muss man bei Opera Bluffo halt vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt haben, dass das eigentlich halt natürlich ein Wortspiel ist, weil das sozusagen ein Operngenre letztendlich ist. Nur das
haben wir nicht erwähnt.
Haben wir, glaube ich, nicht erwähnt, genau.
Für so Detailinformationen bist du zuständig und du warst in dem Moment im Ausfall befindlich.
Ja, genau.
Im Ausfallschritt.
Im Ausfallschritt war
quasi ich. Quasi im Spagat.
Spagat ist genau richtig.
Ja, dann habe ich beim Tod, wenn du nichts mehr hast, Alex, das muss ich auch nochmal, danke Sjörn, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe nochmal genau hingeschaut. Diese Hundemaske, die ist wirklich nur ein paar Sekunden im Bild, die ist genial gemacht.
Mhm.
Also eigentlich wäre interessant, die mal nochmal aus dem Archiv zu finden, um vielleicht einmal einzusetzen bei irgendeinem Song
live.
Echt ganz toll gemacht. Und das Intro hat mir sehr gut gefallen beim Tod. Das war live, finde ich, noch sphärischer und noch irgendwie ein bisschen auch durch die ganzen Beleuchtungen, die dabei waren und der große Tote dann auch da steht, das hat richtig klasse. Und was mir aufgefallen ist, er sagt dann Ticket statt Karten.
Mhm.
Finde ich auch irgendwie interessant.
Ja.
War ja im Zirkus Krone, diese Aufzeichnung, die wo da auf dem Video drauf ist, vielleicht von dem her, aber Münchner hat er gemeint, dass die Karten nicht verstehen oder was. Also,
ja, also
sind diese
übliche
Fragezeichen, wo sie bei mir da aufstehen. Ja.
Ja, genau. Man weiß es immer nicht so ganz genau, wer sich da was dabei denkt.
Und das Gitarrensolo war natürlich großartig auch bei dem Song.
Ja, super, ja. Eine Nummer, die jetzt auch nicht, soweit wir wissen, gekommen ist, war eine Nummer namens Fragen Sie Dr. Adolf Schüttler. Das ist irgendwie auch, naja, sagen wir so jetzt in diesen Notizen, da klingt es schon auch ein bisschen, ja, komisch. Also es ist natürlich sehr, sehr halbseiden natürlich, weil es halt wieder viele Anspielungen hat auf, ja, oder zweideutige Anspielungen sozusagen. Aber da gibt es ein paar ganz nette Stellen und das muss anscheinend halt so sein. Also das ist dieser Adolf Schüttler, ist ein Sexualpädagoge und als Patientin kommt zu ihm die Ludmilla Masturbani aus Zupfhausen. Kann man sich jetzt denken, was das jetzt zu bedeuten hat. Handschriftlich steht noch drüber geschrieben, ist Onanie tödlich? Dann sagt diese Ludmilla Masturbani, ich sag's immer wieder gern, falls sie jemand noch nicht verstanden hat, sagt dann, mein Sohn Emil onaniert 10-mal täglich. Ist das normal? Und dann erwidert Dr. Schüttler, also gespielt wäre das natürlich vom Klaus, dass der Sohn damit natürlich wertvolles Samengut unter der Hand verschleudert. Und überhaupt diese jungen Menschen, sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Abgetrieben sind sie. Naja, so geht es da immer weiter.
Das mit dem unter der Hand verschleudern hat er hinten noch im Gebrauch.
Genau, Klaus. Also der Spruch ist immer noch dabei. Dann ist ein bisschen eine komische Geschichte noch dabei, irgendwas mit Ausländer. Also da wird der Ludmilla Masturbani aus Pfausen, wird dann irgendwas so ein paar komische Sachen da im Mund gelegt. Oder vielleicht soll das auch nicht sie sein, sondern das soll irgendjemand anderer sein. Aber das ist irgendeine ganz komische Geschichte, ehrlich gesagt. Also verstehe nicht, oder sagen wir so, da verstehe ich es, warum das nicht genommen worden ist. Das muss anscheinend irgendeine andere Frau sein. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Frau Prechtl soll das sein. Dem Balkanesen Sündenpfuhl, da kam ein fieser Türkmann mit seiner riesen Gürk an. Naja, also ist jetzt echt nicht so
der. Es waren einfach Ideen-Dinge mal.
Es waren Ideen, genau. Oder zum Beispiel eine Frau Mozart aus Salzburg. Mein Sohn Amadeus hört den ganzen Tag Rockmusik. Kann man davon AIDS bekommen? Ja, ist cool. Auch ganz nett. Also, ja, ganz nett. Das habe ich jetzt
ganz lustig gesagt.
Ganz nette Nummer, muss ich sagen. Ja, genau.
Was ich nur zu bieten habe, jetzt sind wir mal, weil jetzt waren wir so tief unten, jetzt gehen wir mal in die Politik. Ich habe da einen Bericht gefunden, wo gesagt wird, angeblich hätte die ERV diese Lukona-Geschichte auch ein bisschen als Anlass genommen, das Programm so aufzuziehen. Mhm. Und muss halt dann immer wieder diese Erwähnung gefunden haben. Würde sogar aber thematisch jetzt zu dem Schiff wiederum passen, weil ja. Das ja alles so auf dem Schiff spielt, weil nämlich, jetzt hoffe ich, ich kriege es einigermaßen hier, das ist nämlich eine ganz schwierige Geschichte und Alex genau. Wird es hoffentlich verlinken.
Ja, ja, nachlesen. Ich verlinke es natürlich,
genau. Der Frachter Lukona, also es war ein Frachter, der wurde 1976 von einem Prokuristen vom Kaffeehaus Demel, und das war also ein Enfant terrible der Wiener Gesellschaft, gechartert und dieses Schiff ist dann letztlich gesunken, um das jetzt einmal abzukürzen. Mhm. Und scheinbar musste die Politik auch ein bisschen verwoben gewesen sein, diesen Skandal. Und es war ein sehr großer Skandal scheinbar in Österreich, weil das dann vertuscht wurde. Und später dann aber durch einen Zeitungsschreiber, der hat das quasi dann publik gemacht. Das war ja damals noch wesentlich schwieriger, wie es heute in Zeiten des Internets ist. Und hat dann, also da wurden auch einige dann angeklagt und glaube ich mussten auch dann politisch dann die Segel streichen und das soll angeblich auch immer in diesem mit dabei gewesen sein.
Genau, weil also vielleicht sagen wir, der Kern von der Geschichte ist halt ist Versicherungsbetrug und zwar ein ganz krasser Versicherungsbetrug, nämlich mit Tötung. Also es ist halt so, dieser Frachter soll angeblich hochgefährliches Material drauf gehabt haben, eben eine Uranerzaufbereitungsanlage soll drauf gewesen sein. Also so ist es. Also die Anlage sozusagen soll drauf gewesen sein. Und das wurde natürlich versichert. Und da das natürlich eine sehr kritische Geschichte ist und sehr, sehr hoher Wert ist, ist es natürlich eine sehr hohe Versicherungssumme gewesen. Dieses Schiff ist dann irgendwo in der Gegend von den Malediven im Indischen Ozean gesunken.
Das ist dann die Verbindung zur ERV, weil da hat dann der Nino Holm später sein Schiff wiederum gebaut, das dann auch gesunken ist. Sorry für den Einwurf.
Und dabei sind 6 Leute ums Leben gekommen.
Aber nicht bei dem Sinken des Schiffs von Nino Holm, sondern bei der Lukona.
Etwas mehr Ernst bei dieser Geschichte, bitte, Herr Hofer.
Und Politik auch ein bisschen lebhaft.
Ja, genau. Und Hörer werden jetzt irgendwie sagen so, hey, hast du das schon gewusst? Der Nino Holm hat 6 Leute umgebracht und hat Versicherungsbetrug bekannt.
Habe ich nie gesagt und nicht behauptet. Das ist nur, nein, wenn man es aus dem Zusammenhang verkehrt. Ja. Es ging nur um die Malediven.
Ja, genau. Okay, also, wie gesagt, es sind 6 Leute dabei umgekommen. War natürlich eine krasse Geschichte. Es ist aber dann so gewesen, dass die Versicherung skeptisch war. Da gibt es dann, das kann man nachlesen, gibt es ein paar Indizien. Zum Beispiel war das Schiff natürlich nicht so schwer, weil faktisch war das Schiff nämlich nicht beladen mit dieser Anlage, mit dieser Uranerzaufbereitungsanlage, sondern es war mit Schrott beladen. Das heißt, damit kann man schon sehen, es war von Anfang an als Versicherungsbetrug angelegt. Sie wollten halt irgendwie Schrott transportieren, haben aber gesagt, wir haben eine sauteure Anlage da drauf, haben das hoch versichert, das Ding haben es dann selber versenkt, dabei billigend den Kauf genommen, dass 6 Leute dabei umkommen, also die Leute, der Captain und die ganzen Matrosen etc. Und wollten damit halt die Versicherungssumme einkassieren. Das war halt der Plan. Das ist aber dann aufgekommen, weil eben das Ding nicht so schwer war und weil es diverse Unklarheiten mit der Route gab, weil wenn ein Schiff nicht so schwer ist, dann braucht es auch nicht so lang, weil dann ist es halt schneller sozusagen. Und dann haben sie aber dann getrickst wiederum, um das zu verschleiern und so weiter. Also das kann man alles in Wikipedia nachlesen. Tatsächlich ist aber so, warum die Verbindung zu Leviton und Teufel war eben, weil in dieser Zeit, 1987, um die Zeit rum, ist eben besagter Journalist auf diese Geschichte gestoßen, weil wir haben ja jetzt vorher erzählt, das Ganze ist ja 76 eigentlich passiert, aber es ist quasi damals schon ja aufgedeckt worden, aber es ist nicht publik gemacht worden, man hat es im Prinzip vertuscht auf allen Ebenen in der Politik, man wollte das sozusagen unter den Teppich kehren, vielleicht weil das ein angesehener Mensch war, vielleicht auch weil da österreichische Bundesheer dabei irgendwie beteiligt war und was weiß ich noch alles. Also da gibt es ganz komische Verknüpfungen und da ist dieses Buch rausgekommen und deswegen war das damals natürlich ein aktuelles Thema.
Und man muss auch sagen, damals in Zeiten 87 im Eigenverlag veröffentlicht, also das hat damals keiner genommen wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich sehr ein kritisches Thema war. Hans Bretterebner hieß dieser Journalist.
Okay.
Um das noch zu ergänzen. Mhm. Das jetzt vielleicht zu dem Thema Lukona, gell?
Genau, Lukona, wie gesagt, werde ich dann verlinken. Dann allgemein vielleicht noch zur Tour. Also gedacht war die Tour eben mit dieser Rahmenhandlung, mit diesem Traumschiff, wie wir schon gesagt haben, der Captain Klaus Klabuster als Kapitän, der durch das Programm führt. Und man sieht auch in den Notizen, dass sich der Thomas Spitzer da 3 Bilder für die Bühne ausgedacht hat. Also da gibt es dieses Bild mit dem Schiff, also dieses Traumschiff sozusagen. Dann gibt es ein Bild mit dem Eisberg.
Kennt man das vom Video eigentlich?
Das kennt man nicht. Nee, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch nie live dann tatsächlich verwendet worden. Das könnte man jetzt durchaus vorstellen. Das war aber zumindest mal angedacht. Und das dritte ist dann eben mit der Palme. Also,
die Rio Bar.
Genau, die Rio Bar, wo man dann auch auf dem Video sieht, wo dann zum Beispiel bei Copacabana die Palmen dann da sind.
Und an dem erkennt man eigentlich auch, dass die Songs vertauscht sind auf dem Video. Mhm. Eigentlich sehr gut, weil man eigentlich sagen kann, das ist die Zugabenblock.
Ja.
Im Prinzip.
Genau,
da haben sie dann die Hits und die Zugaben gespielt.
Auch was ich nie verstehen werde, warum die da die Reihenfolgen ändern, weil
vollkommen.
Die RV macht sich ja da einen Gedanken um die Rahmenhandlung, um die Zusammenhänge irgendwie einigermaßen hinzubekommen und dann wird es aber total anders. Und vor allen Dingen dann werden auch diese ganzen Zwischengeschichten werden dann eh rausgenommen, also dass nur noch die Songs eigentlich fast überbleiben.
Ja, schade.
Das ist ewig schade eigentlich. Aber
vor allem schade, man könnte eigentlich nur hoffen, gefilmt ist das Zeug ja bestimmt worden,
ja,
ob man sowas irgendwo noch auftreiben kann. Das wäre schön. Aber Eik Breit hat ja noch altes Material, das uns ja vielleicht zur Verfügung stellt.
Das wäre natürlich super, wenn man das auf die Art und Weise, genau. Da gibt es auch noch so schöne Beschreibung. Ich glaube, das sagt der Klaus im Programm dann auch. Ich habe mir das jetzt mal rausgeschrieben. Das Programm ist eine imaginäre Schiffsreise durch die Untiefen des Lebens. Und das Schiff liegt selbstverständlich auch im Land der Seligen und Öligen an. Über das größte Pinguintreffen der Welt, in Klammern Opernball, kam die Verunsicherung zielbewusst auf jenen Repräsentanten zu sprechen, der ein schwarzes Loch hat, wo andere die Erinnerung haben. Also das war natürlich dann die Einleitung zum Bundespingu, zum Kurt Waldheim, was wir beim letzten Mal ja schon alles ausführlich erklärt haben. Aber das bringt mich noch zu einem anderen roten Faden. Der eine rote Faden ist diese Schiffsreise, der andere rote Faden, sind die Pinguine. Es kommen da verschiedene Pinguine hervor, das haben wir eben gesagt, der Bundespingu. Dann gab es irgendwie...
So ein Punk-Queen-Medley war, glaube ich, sogar geplant, oder?
Genau, dann war es so geplant, ein Punk-Queen-Medley. Da wäre ich jetzt mal kurz...
Von dem her war der Name da auf jeden Fall auch schon drin.
Genau. Und da ist irgendwie so, sind so Geschichten, jetzt muss
ich
mal schauen.
Ich glaube, da haben sie irgendwie so ein Medley gemacht aus bekannten Seefahrer-Songs, die wo es dann umgetextet hätten.
Genau, also zum Beispiel, da sind dann irgendwie verschiedene Pinguine kommen dann auch vor, sozusagen als Protagonisten, die katholischen Pinguine, die dann Liebe, Tod und Teufel irgendwie nochmal in einer Punk-Queen-Variante spielen. Dann Pinguin und Seelöwe, da kommt dann zum Beispiel Küss die Hand, schöne Frau, eben nochmal vor in einer anderen Variante, eben in dieser Punk-Queen-Variante. Dann gibt es auch dieses absurde Geschichte mit diesem Hubschrauber, also am Schluss dann mit dem fliegenden Pinguin, wo der Günther irgendwie als Hubschrauber, das war, haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt.
Haben wir kurz erwähnt, ja.
Genau, und dann in den Notizen, da stehen dann noch so ein paar Sachen drin, sowas wie ein gnadenloses Mörder-Medley, zum Beispiel La Paloma, Junge, komm bald wieder, ein Schiff willkommen, auf Matrosen, oje, und so weiter. Und gedacht war das Ganze irgendwie mit Punk-Queen-Masken und gibt es auch eine schöne Beschreibung vom Thomas, einzige wirkliche Abgehnummer. Also sozusagen,
wollte mal
wieder die Sau rauslassen.
Das sozusagen. Rockbrett.
Genau.
Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, war dann noch das Heimatlied. Das war dann natürlich auch noch gespielt. Das mir auch sehr schön, ohne Wir marschieren damals auch schon. Also quasi nur den Heimatlied-Teil mit diesem Glitzerregen. Wo ich mich bis heim frage, warum die da Regenschirme. Aber das gehört wahrscheinlich dazu.
Aber das finde ich geil, absolut geil.
Also es ist super.
Mit den Regenschirmen, das ist großartig. Also
es ist, und das schaut auch echt super aus und das war eigentlich ein toller Abschluss. Ich denke, das war der letzte Song vor den Zugaben dann, gell?
Genau,
so war es. Also das ist echt ein tolles Finale, finde ich.
Ja, großartig.
Und klingt auch super, finde ich, die Version.
Ja, sowieso. Ja, eins, was ich noch erwähnen wollte, das war es war auch gedacht, Ohr Troubles live zu spielen.
Stimmt, genau.
Also, wobei gedacht heißt jetzt in dem Fall, es gibt halt Notizen von Thomas Spitzer dazu, ist aber dann nicht halt so gekommen. Es hätte dann da Mario natürlich spielen sollen, Mario Bottazzi, aber ich finde, das einzige Erwähnungswerte ist halt bei der ganzen Geschichte dieses Stichwort, das da heißt Ohr Dance Trio, also sozusagen wahrscheinlich drei mit so Ohrmasken, also mit großen Ohren und dann in Klammern Spastik-Choreografie, also so halt so ganz irgendwie komische Verrenkungen mit dem Körper wahrscheinlich dazu. Hätte bestimmt auch ganz lustig ausgeschaut.
Aber genau, das war vielleicht auch dann von der Fülle vom Material, das da ist dann für 2-Stunden-Tour und ich sage einmal länger wie 2 Stunden mit den Umziehereien hätten sie damals wahrscheinlich nicht geschafft.
Ja.
Und so ein Programm von der IRV bei Nie wieder Kunst war mir, das hat ja schon mal ein Stück länger gedauert. Aber so 2,5 Stunden war, glaube ich, bei der IRV immer so das Maximum.
Ja, das ist ja auch sinnvolle Größe.
Und ausreichend, ja.
Ja, genau. Eins noch, Seefahrer-Medley, das war auch noch irgendwie geplant. Also das waren dann diese Seefahrer-Lieder, die wir schon erwähnt haben. Das wollte ich noch sagen. Und eins, was wir komischerweise beim letzten Mal vergessen haben, natürlich die wichtigste Information, dass die erste allgemeine Versicherung als Sponsor von der Tour aufgetreten
ist. Haben wir das nicht gesagt?
Ich glaube, das haben wir nicht gesagt. Und wenn nicht, dann haben wir es jetzt doppelt gesagt. Dann aber das wollte ich unbedingt noch erwähnen.
Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Da gibt es ja also eine Single, und zwar, ich glaube, es ist an der Copacabana, da wo auf der Rückseite diese erste allgemeine Versicherung eine Werbung drauf hat.
Ja, echt?
Und die gibt es immer wieder bei eBay mal zwischendurch, aber meistens für 50 Euro. Und ehrlich gesagt, was machen wir jetzt da ja dann bis jetzt?
Ja, vor allem, weil es ist ja nur mit Werbung auch noch, aber...
Aber das würde passen. Und zwar wurde das angeblich bei einem Betriebsfest von dieser ersten allgemeinen Versicherung verteilt. Also von dem her, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber alles Merchandising merkwürdig. Und IAV, das ist ja immer ein bisschen schräg, sagen wir mal so.
Ja, das kann man mal sagen, ja.
Ja, also auf alle Fälle hätte ich die Tour gern gesehen.
Ja, schön wäre es gewesen, wenn es auch einen vernünftigen Mitschnitt von dem Ganzen gäbe. Aber naja.
Zumindest haben wir das, was wir haben.
Das, was wir haben, kann man, genau. Und soweit zu dem Thema. Und wir können jetzt nur noch sagen, wir haben jetzt lange genug geredet.
Viel und Spaß, oder?
Viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns dann nachher nochmal, wenn ihr wollt, mit ein paar Musikvorstellungen abseits von der ERV. Aber ansonsten jetzt erstmal viel Spaß damit.
Hallo, servus.
Servus, hallo.
Hi. Was gibt's an Fragen?
Ja, Thema ist ja Liebe, Tod und Teufel.
Und ja, fangen wir mal an, vielleicht zum, es gibt eine ganz schöne Geschichte, so wie das Ganze entstanden ist, das Album. Und zwar, dass ihr da in so einem Gasthof in Kirchberg, da irgendwo im Keller genächtigt habt und da irgendwie aufgenommen habt und dann teilweise sogar hochgegangen seid dann im Gasthaus und da dann irgendwie Sachen ausprobiert habt vor Publikum. Und war das so?
In die Richtung. Und im Prinzip war es so, dass besagter Gasthof in Kirchberg gehörte der Tante der Mutter meiner Tochter. Und wir haben gleich, also so, schätze mal, Luftlinie 100 Meter daneben gewohnt. Und da ist, und im Keller, in einem wirklich im kleinsten Studio dieser Erde, haben wir, also, das heißt, damals war ich noch, wie gesagt, mit der Mutter meiner Tochter und meiner Tochter noch zusammen. Da haben wir also im Keller geprobt. Und nachdem das Gasthaus wirklich nur einen Steinwurf entfernt war, war man natürlich verdammt oft im Gasthaus. Aber im gleichen Maße auch im Proberaum. Und es stimmt schon, dass man also aber das ist nicht jetzt unbedingt, dass wir Demos vorgespielt hätten, sondern so kurz einmal textlich, also wenn es irgendein Refrain-Hook war, dann haben wir gleich mal geschaut, also wie kommt das an? Also das war nicht so, dass man da das also absolut, also jetzt. Aber es, hin und wieder war es dann schon so, dass ein paar Leute, weil es war, gibt ja in dem Gasthof also auch zwei Cousins der Mutter meiner Tochter, das waren auch Freunde von mir, die sind ein bisschen jünger zwar als ich, aber unwesentlich. Die waren halt hin und wieder auch im Proberaum und da sind also hin und wieder auch ein paar Leute von dem Gasthof, die unseren Alters waren, haben halt dann den Sprung rübergeschaut auf ein Bier und haben sich halt die Nummern angeguckt, so gesehen.
Okay.
Und in die Charts kommen, sind wir eigentlich auch im Gasthof, weil dann das ganze, das also ein Dennis Center auch dabei, das gehört zu dem Gasthof, und da haben also irgendwie alle Leute angerufen, das waren noch Zeiten, als Publikumsstimmen gezählt haben. Das heißt, da war dann die Bar, also das heißt, die nennt man das, die Schank heißt das, glaube ich, in Bayern, wo das Telefon war, die war halt bevölkert, und irgendwie haben dann alle Leute einfach 2 Stunden durchtelefonieren müssen. Und so sind wir, glaube ich, mit Alpenrap oder Afrika, weiß jetzt nicht mehr, glaube ich, Alpenrap, dann auch sensationell auf Platz 5 eingestiegen. Mhm. Unter Mitwirkung der Landbevölkerung im besagten Kirchberg.
Mhm. Okay, also wart ihr häufiger dann da in Kirchberg?
Naja, in Kirchberg habe ich gewohnt und die anderen sind eben. Das habe ich ja gesagt, also das war ja gesagt, ja, das war genau. Das ehemalige Haus. Der Linde ist also jetzt nicht die Mutter meiner Tochter. Linde ist die Ex, mit der ich irgendwie, glaube ich, fast 20 Jahre zusammen war. Und meine Tochter und ich lebten, also haben dort gewohnt. Mhm. Ein Haus, und in diesem Keller, den wir halt adaptiert haben, wie sie das gehört, mit Eierkartons und mitkriegst, eigentlich auf 5 Quadratmeter irgendwie die relativ erfolgreichsten Albenmarkt gebracht. Das ist jetzt nicht nur auf den Gasthof zurückzuführen, aber die werden wir gezwungenermaßen halt einfach öfter.
Verstehe.
Und die Wirtin, die hat dann der Mario, der war ja auch schon dabei, geraume Zeit, der hat, glaube ich, gewohnt auch drüben, also in dem Gasthof. Und der ist also bemuttert worden, also die Wäsche ist gewaschen worden für die Jungs und so. Also das war irgendwie, ja klar, Familie, das war also die Tante meiner Linde, von der Linde, Mutter meiner Tochter. Und dadurch war das also eine familiäre Geschichte.
Verstehe. Wie ist denn das eigentlich, habt ihr da bei dem Album, da sieht man zumindest so im Booklet und in anderen so Mitschnitten, was man so sieht, war da irgendwie die anderen aus der Band auch ein bisschen mehr beteiligt, als man es vielleicht sonst kennt? Also zum Beispiel der Nino, glaube ich, der hat irgendwie bei diesen
Der Nino war ja bis zu seinem Ausscheiden, also war so quasi fürs Musikalische, also zumindest wenn es dann also um die, auch im Studio, da war der Nino und ich waren quasi die einzigen zwei, die permanent dort waren, weil damals mehr oder weniger Schlagzeug mehr programmiert war, Bässe meistens auch, und dann hinterher dann teilweise Bässe auch drauf gespielt. Das heißt, Nina und ich waren so die musikalischen Bastler und der Klaus ist eben dann halt zum Singen gekommen. Und da, wobei der Nina natürlich ein wertvoller Typ war, weil er halt zum einen gut, ein wirklich guter Musiker ist und auch gut, ja. Die ganzen Masken zum Beispiel, die legendären, die sind auch von ihm und er war also ja, sehr kreatives Kerlchen.
Es gibt ja auch irgendwie so eine Geschichte, dass irgendwie mit Emi noch da bei dem Album irgendwie nur erstmal so ein bisschen Unstimmigkeiten gab, weil man sich nicht einig war, ob jetzt irgendwie ein neuer Vertrag schon kommen soll oder ob das noch auf dem alten Vertrag gehen soll. Weißt du da noch was irgendwie dazu?
Ja, im Prinzip war es so, dass wir hätten noch mit relativ schlechten Bedingungen, also Lizenzbedingungen oder PPT-Punkte, wie das damals geheißen hat, eigentlich noch ein Album abliefern müssen. Jetzt sind wir aber in der Anfangszeit irgendwo von der Amy einmal ein bisschen ausgetrickst worden, weil wir da einen Vertrag blanko unterschrieben haben, wo dann ein bisschen was hineingefügt wurde und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, man sollte vor, weil also irgendwo das, da habe ich das trügerische Gefühl gehabt, dass also Liebe zum Teufel wird durchstarten. Mhm. Also mit ein paar Anwälten, wo wir auf die alten Unterlassungen der Firma Bezug genommen haben, haben wir da irgendwie herum, prozessiert nicht, aber halt Amy Anwalt, unser Anwalt, haben wir so eine sehr gute Branchenanwalt, der aus Deutschland genommen. Und ich wollte unbedingt, dass man vor Vertragsende einen neuen Vertrag machen. Also Bedingungen, die dann eigentlich die doppelten Lizenzen auszahlen. Und die Amy, irgendwie haben wir uns dann geeinigt, der Amy hat gemeint, das sollte nicht Schule machen, was die EFA da aufführt. Aber irgendwie ist er wohl nicht. Also, sie hat es ja nicht als Geschenk gemacht, sondern sie haben halt ein paar Zölle in der Vergangenheit gemacht, die nicht ganz sauber waren. Und ich habe gesagt, wo finden wir ein Loch, wo wir da jetzt unter Umständen vor unserem Durch. Also, wie Plattenfirma nennen, das ist so lustig. Das geht durch die Decke, weil so blöde Sprüche haben. Sie haben aber noch nichts gehört. Die haben keine Nummer gehört, noch gar nichts. Ja, das müssen wir da, das sind wir übervorteilt worden, wir müssen da, das müssen wir jetzt regeln, und da waren wir halt etliche Male in Köln. Und haben uns dann eben geeinigt. Und das war natürlich finanziell gesehen für uns, Segen, weil das wirklich, also weil das war das Album, das dann wirklich Geld gebracht hat. Und ja, das sieht man normalerweise, sieht man sich intern ja nicht so. Aber es, mein Gott, es stimmt ja im Endeffekt, ja.
Ja, es steht ja auch da, glaube in dem IAV-Buch. Also es ist jetzt nicht nichts Unbekanntes.
Achso, habe ich nicht so studiert. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, ist ja, glaube ich, dann auch irgendwie sogar damals Rekordvertrag gewesen. Also es ist angeblich bessere Kondition als McCartney oder irgend sowas. Also,
ich hab dann irgendwo, nachdem ich zwar medienfeindlich bin, also alles, was neue Medien betrifft, habe aber damals, da war gerade die CD im Kommen. Und ich hab dann gesagt, okay, wir lassen irgendwo den einen oder anderen Punkt nach. Wir möchten aber 30% haben von den CD-Verkäufen. Also das heißt 30%. Das hat überhaupt noch nie jemand gekriegt. Und die Platten sind mir gemeint, naja, CD wird sich eh nicht durchsetzen, machen wir das halt so. Dadurch haben wir natürlich, dann waren, also, eineinhalb Jahre später war es nur mehr CDs gegeben. Also, das war natürlich, das war interessant. Also, vielleicht habe ich damals auch noch, war ich noch Jugendlicher in der Birne und habe da irgendwie mehr Bezug gehabt, zu kommen. Aber es war eigentlich, weil die Plattenfirma hat, genauso wie sie das Internet nicht irgendwie ernst genommen hat, die CD damals auch nicht ernst genommen. Ich hingegen schon, weil ich gemeint habe, das wird nicht allzu lang hergehen und das war dann auch so. Ja, aber da gibt es keine Häme und nichts. Das ist ein Geschäft, die Plattenfirma schaut ja natürlich auch, dass sie zu ihrer Kohle kommt und warum sie das Künstler nicht auch probieren.
Aber war da schon auch so der, so mal von dir der Anspruch, da machen wir jetzt wirklich ein Hit-Album?
Eigentlich nicht. Ich meine, das Einzige, was schon klar war, durch Tests in Österreich, ob das jetzt Medienleute waren, Musiker, dass zum Beispiel Kiss die Hand, dass das wird eine Nummer eins, das war klar. Mhm. Ich weiß nicht, was da sonst noch drauf war, wie Copacabana, das war eh damals so der Bodybuilder-Kult. Also da waren schon zwei, drei Titel drauf, wo, und wir waren ja im Endeffekt schon durch Liebe, Tod und Teufel. Da war mein in Deutschland mit 4 Singles Erfolg. Es war also, da war der Weg schon geebnet. Das heißt, wir haben schon eine Medienakzeptanz gehabt und haben gesagt, also, wenn es jetzt nicht klappt, dann. Wobei, das war gar nicht vordergründig, weil da war, weiß ich gar nicht, was auf dem Album war. Da war, glaube ich, war ja Burli auch oben.
Burli, Sandlerkönig.
Ja, das war so nicht, nicht unbedingt auf Hit getrennt oder Liebe der Opener. Mhm. Also das würde ich nicht so sagen, aber es waren halt 2-3 Titel sind da gelegen. Ich glaube, den Sextourismus, der ist noch irgendwo, war glaube ich auch drauf, ich kann mich nicht erinnern. Aber da war schon klar, also, da sind auch ein paar Spiele, also Rundfunk taugliche, wie so schön heißt.
Okay. Ich meine, der Titel finde ich schon mal interessant, also Liebe, Tod und Teufel, weil das ist ja eigentlich sozusagen, das ist ja faktisch alles. Also das ist ja sozusagen das breiteste Thema, das man sich vorstellen kann. Hat es da irgendeinen Hintergrund gegeben, dass du das so genannt hast?
Das rührt noch her aus meiner Zeit als Gebrauchsgrafiker oder werbeunglücklicher Werbefritze, dass ich gesagt habe, Geld oder Leben, das sind zwei Dinge, die relativ interessant sind für die meisten Menschen dieser Erde. Und ich habe gesagt, wie kann man das toppen? Und ich habe gesagt, dann immer gleich die stärksten Worte, die es gibt, nicht Liebe, Tod, Teufel. Das war alles. Das war einfach eine Überlegung, wie soll das Album, das jetzt vermutlich abgehen wird, das muss große Begriffe drin haben. Ja. Also das heißt, Liebe, Tod und Teufel war sehr stark. Und da habe ich gesagt, dann müssen wir jetzt auch irgendwie sagen, müssen wir jetzt einen Opern auch noch dazu machen. Und ja, also zuerst. Die rein, also die Überlegung, was beinhaltet alles, weil ein Konzept, da kannst du dann quasi eh jede Nummer rein tun und
ja. Ja, ist auch schön, da live habt ihr dann Liebe gegen den Tod und den Teufel und so weiter kämpfen lassen und am Schluss gewinnt die Liebe. Das finde ich ein schönes Ergebnis.
Das wäre der Menschheit nur zu wünschen, dass das irgendwann einmal in, ich weiß nicht, Jahrtausenden überreist, ja.
Ja, irgendwann wird es dann hoffentlich mal so sein, ja. Aber was ganz große Rätsel auch gibt bei ganz vielen, also es ist echt so eins dieser ewig offenen Fragen bei ganz vielen, das ist nämlich dann auf der Platte steht nämlich Liebe, Tod und Teufel und dann Untertitel Teil 1.
Ja, da war ich so euphorisiert, weil ich gewusst habe, also das war wirklich, das liegt vielleicht wirklich an diesem unsäglichen Beruf, das Werbegrafik hast du nicht mehr gehört. Da war mir, also da, ich habe da ein relativ gutes Bauchgefühl, da habe ich gewusst. Und das geht durch und ich wollte eigentlich, weil Nummern sind ja genügend angelegen, ich wollte dann eigentlich gleich einen Teil 2 nachschießen. Dadurch, dass das aber so erfolgreich war, waren wir 2 Jahre auf Tournee und sind eigentlich nie ins Studio gekommen. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn das erste gut geht, dann schießen wir gleich Teil 2 nach. Anleihe habe ich genommen, eine kleine, beim Frank Zappa, bei meinem absoluten Idol. Der hatte, glaube ich, dann zu der Zeit, oder kurz davor, ein paar Jahre davor, ich glaube, Joe's Garage 1 und Joe's Garage 2 oder so, also irgendwie gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, da machen wir. Ja, aber zum Zweiten ist es nicht gekommen, aber es ist ja auch wurscht, nicht? So fragt sich noch heute der eine oder andere, warum Teil 1? Aber ich glaube, man kann es ja, es ist ja bei der ERV sowieso alles erlaubt. Und auch wenn man Teil 1 draufschreibt und es gibt keinen zweiten Teil, passt, ist das absolut ERV-adäquat. Aber ja. Der Grund war eigentlich dann dass das halt wirklich sehr erfolgreich wird und wir halt wirklich 2 Jahre also unterwegs waren und dann eigentlich nicht zukommen sind. Und, ja. Und dann auf 2 Jahren wäre es irgendwie. Das wäre nicht so cool gewesen, glaube ich. Also ideal wäre es gewesen, während der laufenden 2 Jahre, wo wir das Programm gespielt haben, noch am Dreivierteljahr oder das den Teil 2, das wäre gut gewesen.
Okay.
Ja, war nicht.
Ja, und ansonsten auf dem Cover, da ist natürlich der Pinguin. Das war eigentlich sozusagen so das erste Maskottchen von der ERV. War das Absicht wirklich so, dass man sich überlegt hat, wir machen jetzt mal ein Maskottchen, weil da kann man irgendwie auch schönes Merchandising machen oder irgend sowas? Oder wie ist das entstanden?
Nein, überhaupt nicht. Das da war ich zufällig am Meer, weiß ich nicht, Gran Canaria und hab so den Comics im Hotelzimmer gezeichnet von Küsst die Hand. Und das habe ich mir gedacht, also Menschen zeichnen ist nicht so lustig. nehmen Tiere. Und vor der Nase habe ich das Meer gehabt. Es gibt zwar auf Gran Canaria keine Pinguine und keine Seehunde, habe ich gesagt, aber das ist wenigstens, also bevor man da irgendwie Herrn Meier von neben anzeichnet, gar nichts. Das war reine Hotelzimmerblödelei. Wie der Comicstrip, also auf irgendwelchen Mini-Papierzetteln dann fertig war, mir gedacht, ne, das tun wir gleich aufs Album auf. Mhm. Ohne Überlegung, ohne irgendwas. Mhm. Also das war aber kein Vermarktung, keine Strategie, Merchandising Überlegung dabei, sondern nur, ich war am Meer und hab Pinguine und hab einfach wo ich eben der Ansicht war, dass das wird funktionieren. Hab einfach einen sehr schlampigen Comicstrip zu dem Christi Hand zeichnet, der erstaunlicherweise von unserem deutschen Verlagspartner dann auf der Bild am Sonntag ganzseitig auf der Hinterseite abgedruckt war. Wobei, ich glaube, das war das erste und das letzte Mal, dass wir in der Bild-Zeitung waren, was eh gut ist. Damals war es aber insofern, es war glaube ich, genau zum Veröffentlichungszeit. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Aber das hat dann zusätzlich wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe bitte, aber das brauche ich dir eh nicht sagen, ich habe das nicht damals im Urlaub gezeichnet für die Bildzeit. Ganz allein für mich. Ich habe das aber dann irgendwie ulkig gefunden.
Ja, ja.
Bevor man da irgendwie eine Blondine und dann einen dickbäuchigen, ja, Jedermann zeichnet. Mhm. Weil das mehr halt von meiner Nase war.
Ja, ja. Ah, interessant, so entstehen solche Sachen. Die Platte beginnt ja mit so einem kleinen rätselhaften Satz, also sowas wie, und hinterher ein Nasenbär und keiner weiß warum. Also da ja. Kündigt sich ja dann eigentlich schon wieder die nächste Figur dann an. Also war, also,
ja, weil das war entstanden. Irgendwie waren, also, das, weil ich ein relativ großes Riechorgan habe und eigentlich jeder in der Band, der Nino nicht, aber der Mario hat einen Mörderzinken gehabt. Also irgendwie. Und da haben wir uns gegenseitig, also ich hab dann zu den anderen gesagt, na du Nasenbär. Also das heißt, das war immer schon mein Lieblingswort. Aber ohne an eine Figur zu denken. Mhm. Und Pinguine waren aber von Haus aus, also finde ich einfach total coole Viecher. Mhm. Und was aber zum Beispiel noch nie, das ist vielleicht sogar dir entgangen, der Pinguin-Song ist in dem Zusammenhang, wenn vorhin ein Pinguin drauf ist, okay, legitim. Aber was, da wird ja gesungen, was drei verliebte Pinguine flogen übers Meer. Was weiß ich. Vorne schwarz und hinten weiß. Das ist noch nie jemandem aufgefallen.
Oh, stimmt, ja.
Ein Pinguin ist vorne weiß und hinten. Und ich habe nur gedacht, fällt es jemand auf? Und in den letzten 25 Jahren ist es niemandem aufgefallen. Ich habe gesagt, das wurscht, ist wieder eher erfahrt. Weil man nimmt es als gegeben an, schwarz-weiß passt.
Ah, okay.
Das ist wirklich historisch nicht von großer. Aber ich hätte mir gedacht, dass das irgendeiner, aber nie kein einziger Mensch. Ah, lustig, ne? Siehst du so.
Ja, das stimmt, aber das ist mir auch nicht aufgefallen. Also das interessant, ja.
Nein, aber das doch. Damit ist das Thema ausgereizt.
Großartig. Vielleicht ein bisschen zu den Songs. Also bei Küss die Hand gibt es ja irgendwie diese Maxi-Version, also ein bisschen die längere Version, wo auch diese Stöhnen-Strophe auch dabei ist. Ja. Und die ist ja sozusagen auf dem Album nicht drauf. Und
Die ist auf dem Album schon drauf, aber als zweiter Take, das wäre genau, eigentlich, ja. Wär eigentlich meine Wunschversion gewesen, die lange. Mhm. Nachdem aber das, speziell die Strophen, irgendwie, glaube ich, sowohl von der Plattenfirma, als auch von der Logik der Einsetzbarkeit im Rundfunk, ist die Maxi halt dann die, ja, die mit der vierten Strophe und dann die gekürzte ist halt, war dann die Single. Mhm. Ich finde natürlich jede vierte Strophe absolut witzig, aber ist ja wurscht.
Ja, es ist bloß interessant, weil auf der CD steht ja dann drauf, unzensierte Version. Also war das irgendwie nur so ein Spruch oder gab es da wirklich so ein bisschen Grummeln von der Plattenfirma?
Ja, und auch irgendwie, weil wir waren damals, nachdem es sehr viele gleichaltrige Leute im damals noch alles beherrschenden ORF waren, also im Ö3, die haben gesagt, ja, das kann man, also die auch hin und wieder im Studio vorbeigeschaut haben, was die Kerle da so machen. Und gesagt, das wird schwierig, das kann man nicht spielen. Ja, dann haben wir gesagt, dann tun wir einfach beide auf, einmal also die längere Version. Und das, so viel ich weiß, sind ja beide Versionen auf dem Album drauf. Das war noch herrliche Zeit.
Die, ja. Mhm.
Ja. Das war noch, da wir meine Nummern machen, brauchen und davon eine gleich doppelt. Das heißt, das war noch cool. Jetzt muss ich da 14, 15 abliefern, mein Gott.
Mhm. Bei Küss die Hand, das Video, das finde ich auch wirklich echt toll gelungen. Wie ist denn das? Also da gibt es ein paar so Bilder, die ich total toll finde. Also zum einen die Geschichte mit den Röhren und zum anderen die Augen, die da so fallen. Das sind einfach, das sind großartige Bilder. Stammt die Idee von dir oder wie ist das da?
Es war immer und ich, weil wir immer aus der Not eine Tugend gemacht haben und eben Tischtennisbälle man teilt sie nicht genau, man schneidet sie so, dass sie in die Augenhöhle passen. Macht von einem schwarzen Punkt auf. Das sind einfach die Dinge, die dann quasi beim Dreh, wo man dann einfach sagt, jetzt da was könnte man noch schnell machen? Mhm. Und halt irgendwo der Installateur war in dem, das war ein relativ kleines, privates Filmstudio, da haben wir so Röhren und da nimmt man einfach halt, man schaut sich um und sagt, was ist verwendbar und da kommen aber dann meistens sehr lustige Sachen raus.
Ja, echt.
Die gesagt, mit Aufwand überhaupt nichts zu tun haben, weil die Folgevideos dann, also wo wir schon viel Geld investiert haben, sowohl die Plattenfirma als auch wir privat, von Doro, die waren zwar super, also gemacht für damalige Zeiten, aber da sind halt sehr viel von solchen trashigen Spielereien halt weggefallen. Sehr aufwendig und ja, wie auch immer. Also ich habe das auch immer charmant gefunden, also mit wenig Mitteln irgendwo zu improvisieren, weil es immer schon, weil das glaube ich auch bei den Leuten charmant umgekommen, ne? Also,
ja, ich finde auch bis heute, das kann man immer noch gut anschauen. Es fällt jetzt nicht auf, dass das irgendwie aus der Mitte der 80er kommt. Also schaut immer noch gut aus, finde ich.
Das irgendwie zum Zeitpunkt der Brüder Lumière, so, wie sich die Bilder zu laufen begannen, ich weiß schon. Nein, aber es ist eigentlich, so wie die allerersten Videos, wo wir teilweise zwei an einem Tag gemacht haben im Landesstudio Steiermark, auch mit nix, wo wir dann selbst, wo immer, dann hin und hin noch zeichnet haben, so Bluebox-Kulissen, das war eigentlich die ERV, also das heißt, irgendwie mit ganz wenig und mit ein paar simplen Ideen, was man, die schaue ich mir zum Beispiel auch gern an, weil die einfach, wenn man da auch gesehen hat, dass man mit sehr wenig Geld eigentlich auch, Dora hat damals, die haben gerade die ganzen, also seit einem Jahrzehnt schon die ganzen Queen-Videos gemacht, dann Rolling Stones, die waren nicht halt international und das ist schon super gemacht, aber es hat ja halt dann irgendwie jedes Video, das 3 Minuten dauert, hat dann halt auch 1,5 Millionen gekostet, nicht? So, schauen auch heute gut aus, aber wahrscheinlich hätten wir es um einen Bruchteil. Ja, wir haben dann wie dann das Geld ein bisschen knapper geworden ist und die Plattenfirma irgendwie nicht mehr geneigt war, uns optisch zu unterstützen, oder finanziell zu unterstützen für Videos. Da haben wir dann auch noch also wie Out das Auto-Video und das Einmal möchte ich ein Böser sein. Da haben wir auch wieder, sind wir wieder zurückgegangen, oder Inspektor Tatü, wieder mit wenig Mitteln, aber mehr Ideen. Und die fallen aber für mich überhaupt nicht ab.
Ja, das Entscheidende ist halt, dass man für eine Idee hat und dass das halt gut rüberkommt. Ja, das ist das Entscheidende. Also bei die Röhren, übrigens ganz interessant, die erinnern mich an die, ich weiß nicht, kennst du die Blue Man Group?
Ja, natürlich. Also ich habe sie nie live gesehen, aber ja.
Ja, weil die haben nämlich tatsächlich auch ein Plakat gehabt, das, wo sie auch diese ganzen Röhren aneinander geschaltet gehabt haben. Das hat mich immer total an dieses Video erinnert, aber.
Aber das ist, wie man weiß, ist die Blumen Group erst 15 Jahre später gegründet worden. Also wir haben es nicht von innen. Nein, aber die haben auch einen guten Sound. Also das, so Plastikröhren klingen auch gut. Also das ist. Aber das tut was eher Zufall, also was, weil sie einfach irgendwie herumgelegen sind.
Ja.
Irgendwo mit Installateur kommt vor, glaube ich. zu mir nach Hause kann er nicht, weil da ist gerade der Installateur.
Ja,
so.
Ja, genau, stimmt.
Und so, ja, das, dann nehmen wir gleich die Röhren.
Sehr gut. Du hast vorher auch schon gesagt, mit Copacabana ist er auch auf dem Album und da war es irgendwie so, dass der Christian Bruns, beziehungsweise zusammen mit dem Trafi Deutscher, anscheinend mal geklagt hat gegen euch, wegen der Stelle Marmorstein und Eisen bricht.
Ja, ne, wobei, da war es ja, das war ja irgendwie ja, wir, den Trafi Deutscher, weil er alter Drogenkonsument war und ein kindischer Kerl, den haben wir ja gekannt, weil wir bei sehr vielen Fernsehsendungen gemeinsam waren und auch privat, also ein Vollgas-Typ war, Gott hab ihn selig oder wer immer. Und der war totaler ERV-Fan und ihm einfach nur gefragt, du, wir nehmen da statt Marmorstein und Eisen bricht, wir nehmen Marmorstein und Eisen schmilzt, wenn du deinen Body pilzt, ob er gegen das Zitat was einzuwenden. Sagt, nein, überhaupt nicht, sagt, das ist mir eine Ehre. Allerdings, was wir nicht gewusst haben, dass er nicht Komponist war, nicht Texter. Mhm. Der Text ist ein uraltes deutsches Volkslied, also das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und die Musik, wenn man, bei der Musik muss man, glaube ich, wenn man unter 8 Takten bleibt, gibt's also auch keine rechtliche Handhabe dagegen. Wir haben, nachdem sich dann also Texter und da gibt's also ein Komponisten-Trio gegeben, oder Text- und Komponisten-Trio, weil der Text ja eh ein uralt Text ist, der 100 mhm. Jahre schon am Buckel gehabt hat, also damit ist der Text-Zitat schon mal hinfällig, weil es ein deutsches Lied, Volkslied gut ist. Mhm. Und 12 Jahre prozessiert, wir, weil sie gemeint haben, das wäre ein Plagiat, auf jeden Fall haben die in einem Anfang von Anfang an gesagt, wenn ihr darauf besteht, ihr gebt euch 15%, obwohl der Trafi, gut, aber der Trafi haben sie gesagt, ja, der ist aber nicht der, der ist nur der Interpret, der ist nicht der Urheber. Mhm. Jetzt haben wir das vorgeschlagen, dann haben wir 12 Jahre prozessiert, das hat ein paar hunderttausend Mark gekostet, allen, mit 100.000 Expertisen, wo dann also, ich weiß nicht, irgendwelche Musikwissenschaftler und solche Idioten, mit dem Effekt, dass das ganze Geld eingefroren war für 12 Jahre und wir uns dann zum Schluss geeinigt haben, 15% für sie und 85% für uns. Mhm. Weil es von ihrer Seite nicht zu gewinnen war. Es war eigentlich nur Geld verschwenden. Ja, aber so ist es halt. Mhm. Und ich, für mich war einfach klar, wenn der Trazi sagt, gut, ich frage den, der mit der Nummer bekannt worden ist, klarerweise nicht. Und ja. Der war so, null Problem. Mhm. Aber nicht ahnen, dass da irgendwelche anderen Texter und Pseudokomponisten oder was dahinter stehen. Mhm. Und die haben dann irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das war eigentlich.
Aber so lange hat sich das da hingezogen, das
ja. Ganze. Ja, Wahnsinn. Naja, weil es da nicht um viel Geld gegangen ist. Mhm. Aber wie gesagt, das Geld hat sich gleich einmal, ich schätze einmal, halbiert durch die ganzen Prozesskosten und durch die ganzen Expertisen. Ja, das, also, und über die vielen Jahre und die ganzen Anwälte, klar. Und ist dann genau das rausgekommen, was wir ihnen amikal vorgeschlagen haben.
Ja, toll.
Mhm. Weil, hätten wir es weitergezogen, hätten es wahrscheinlich gar nichts. Aber wir haben ja keinen Bock gehabt, ne?
Ja,
naja, egal.
Burli war auch auf dem Album, haben wir schon vorher gesagt. Stimmt es, dass die Plattenfirma da am Anfang dagegen war, das auszukoppeln als Single?
Ja, naja, es war, wir wollten eigentlich einmal mit einer, nicht jetzt so, mit einer Nummer, mit einem Inhalt, wo man sagt, ja, das versteht auch der einfache Arbeiter, wir wollten einfach mal ein anspruchsvolles. Wobei, wir haben, glaube ich, das war die erste Single, wo wir 0 Stück verkauft haben. Also gar nichts. Oder vielleicht 2, ich weiß es nicht. Und das war aber irgendwie, glaube ich, nur eine Trotzreaktion von uns. Da war aber dann, glaube ich, schon der Bayerische Rundfunk davor, der hat das auf die schwarze Liste gesetzt, was eh dann immer die beste Werbung ist.
Ja.
Und das, ich weiß nicht warum, irgendwie haben wir gesagt, ja, jetzt bringen wir es als Single raus, wobei, die war schon so bekannt, das wäre gar nicht nötig, keine Ahnung. Frag mich, was uns da geritten hat. Wahrscheinlich hat die Plattenfirma uns zuliebe gemacht, damit wir eine weitere Single in der Privatsammlung haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist natürlich nicht weder gespielt worden, noch gekauft worden, noch irgendwas, weil die ERV-Fans waren ja primär also immer Albenkäufer, also das Singles haben wir, ich glaube, die einzige Single, die wirklich ein bisschen was, also erheblich was verkauft hat, war Küss die Hand, das waren so 500.000. Aber ansonsten war es unser Verhältnis so, 1,5 Millionen, also von den Liebe Tod und Teufel und Nepomuk, verkaufte Großtonträger und ganz wenig Singles. Mhm. Was eigentlich das beste Kompliment ist, ne, dass man also
ja, nicht, ja.
Weil man, dadurch war so Single war, aber nie so ein wirkliches Thema.
Mhm. Okay.
Gut, wollte man es, glaube ich, nur aus Gründen des Trotzes oder so. Mhm. Dass man uns nicht nachsagen kann, wir machen nur kommerziell, glaube die Nummer gesagt, das machen wir als Single, die keiner kaufen wird und sowas auch.
Ja, wobei, ich meine, das Cover ist ja, sticht ja auch schon ein bisschen heraus, weil das ja auch dann ganz anders ist, so als die anderen, zumindest die vorher entschieden sind. Also nicht so comic-mäßig, also, sondern so typografie-basierend.
Das war, glaube ich, irgendwie, bin ich überrascht worden, weil die Firma dann gesagt hat, okay, wenn du das willst, und dann war ich, ich war, glaube ich, in der Firma, dann habe ich das gleich auf einem Zettel hingemalt, so wie da gelb. Das ist Atom. Radioaktivitätszeichen, da war gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Da machen wir das gleich ruckzuck, zuck, drucken. Also das war so, die ganze Aktion war nicht wirklich so geplant.
Okay.
Ja. Von der Firma nicht und von uns auch nicht. Und, aber immerhin gibt es auch Single, die nichts verkauft hat, das ist ja toll.
Ja gut, aber ich meine, bis heute ist das, also zumindest das Lied, der Song ist ja bis heute eigentlich total beliebt. Also es hat sich ja insofern schon gelohnt. Also
ja, ich glaube mich auch erinnern zu können, warum wir da gesagt haben, jetzt machen wir ein Single. Weil da war der Günther Jauch, war noch beim Bayerischen Rundfunk und hat, ich glaube, irgendwas live aus dem Schlachthof oder irgendeiner Fernsehsendung irgendwas gehabt, und dann, wir haben gesagt, okay, wir kommen mit dem geschissenen Küss die Hand, aber nur wenn wir Burli spielen dürfen. Weil uns das schon, weil wir schon gewusst haben, wir kommen da in so ein Faschings, so ein Karnevalseck. Da hat gesagt, ja, das wird sich wohl machen lassen. Dann, kurz vor der Sendung, hat er gesagt, ja, das ist ein Problem, weil das steht auf dem Index und, ja, also das Bulli geht heute leider nicht. Dann gehen wir wieder heim. Nein, das wird beim nächsten Mal sicher. Dann ist natürlich Bulli kurz vor der Live-Sendung gestorben und fragt uns dieser Schweinekerl dann nicht, ob wir keine anderen Nummern haben, also lauter so seichte Geschichten. Da ist der Klaus dann drüber gefahren. Und du hast ja uns verboten, dass wir die Nummern, und dann gesagt, so, jetzt. Weil da war aber schon klar, dass wir immer mehr in so Party-Unterhaltungs kommen und irgendwie, dass ich ganz, ganz gemein, da hat er sich gemein verhalten, weil da zuerst sagen, Bulli können wir leider nicht nehmen, und dann sagen, habt ihr eigentlich nur oberflächliche Nummern.
Ja, das ist schon so hinterher.
Ich weiß nicht, ob das ist, aber der Klaus hat da, glaube ich, eh vehement, den Klaus interviewt. Zu dem Thema. Ich kann mir aber nicht, ich weiß nicht, was da, wir waren stinksauer natürlich. Und glaube ich, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir, und sei es auf Eigenkosten, ein Single von Bulli, damit es eben heißt, wir haben auch eine Single, die nicht nur unterhaltsam allein ist.
Also war schon auch so ein bisschen ein Trotzreaktion dann.
Ja.
Und ich glaube, bei diesem besagten Live aus dem Schlachthof oder Alabama, da glaube ich, habt ihr dann.
Oder Alabama.
Ja, genau, da habt ihr dann Tarzan und Jane, glaube ich, sogar gespielt, was ja dann wirklich die total krasse Gegenteil eigentlich ist, so von dem, was man aussagen will.
Das muss ich jetzt aber sagen, weiß ich gar nicht mehr. Ich keine Ahnung. Das ist schon zu lang her.
Was ja bis heute immer noch ja schon sehr ungewöhnlich ist, weil ich glaube, es gibt nur einen einzigen Auftritt mit dem Song. Ja.
Ich glaube, im Schweizer Fernsehen haben wir andere gehabt, die waren da irgendwie erstaunlicherweise lockerer. Und im Deutschen, kann sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich bilde mir ein, wir haben zweimal bei irgendwelchen Fernsehauftritten so gelbe Helme aufgehabt oder so irgendwas.
Genau, ja, irgendwo gibt's, ein, zwei gibt's, glaube ich, aber das ist schon eher die Ausnahme, ja.
Ja, aber das ist zum Beispiel bei so Nummern, auch bei Mutterungen, ne? Das haben wir auch eingeladen gewesen bei irgendeiner Fernsehsendung, und nachdem die Katholen irgendwo die feste Hand auf dem österreichischen Rundfunk drauf haben. Das Mutter natürlich dann auch, da war die Cindy Lauper, ich kenne keine Ahnung, wann das war, und etliche, also gute Leute, und sind wir wiederum vor Aufzeichnungsbeginn, nein, wir dürfen das Mutter nicht spielen. Und wir haben immer gesagt, wir spielen zwar auch eine unterhaltsame Nummer, möchten aber auch Nummer haben, die uns auch repräsentiert, von der anderen Seite. Und das hat natürlich nie funktioniert. Und da ist ja auch so, Mutter hat absolut viele Fans, hörst im Radio natürlich nie, Logo. Mhm. Und bei Fernsehen sind wir immer nur ausgeladen worden. Mhm. Mhm. Mit allen und nicht mit deren Nummer. Und bei Pool wird es ähnlich. Das ist ein bisschen, weil das wären Nummern gewesen, die auch volksnah sind, aber doch ein bisschen inhaltlich, also ja, potenter.
Ja,
das hast du aber irgendwie bei den, weder bei den Österreichern noch bei den Deutschen, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Aber da spielt einfach, glaube ich, die Politik einmal zu sehr in die ganzen, oder die Kirchen in dem speziellen Falle.
Mhm. Ja, ich finde ja den Song bis heute eigentlich fast einen der alleroriginellsten, weil er sozusagen dieses Thema so verpackt rüberzubringen, also über diese Geschichte, die dann sogar Liebesgeschichte am Schluss noch ist, und das finde ich eigentlich, das finde ich wirklich sehr, sehr originell. Also das schade, dass das dann als Single nicht so gekauft wurde, aber naja, ja. Ist er bis heute noch.
Ja, mein Gott, aber es gibt viel schlimmere Probleme auf dieser Erde, würde ich sagen.
Genau, ja. Ja, und live umgesetzt, also zum einen gab es natürlich da diesen schönen Skandal da auch mit Kurti, also mit dem Kurt Waldheim, die Variante und so weiter. Und zum anderen ist aber auch so, das ist irgendwas, was ich immer wieder versuche rauszukriegen, was das jetzt genau war. Und zwar, ihr habt da anscheinend live so eine Nummer gehabt, Raumschiff Entensteiß. Also irgendwie so eine Star Trek-Parodie-ähnliche Geschichte anscheinend.
Also in der Überleitung oder Sketch, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Zusammenhang und bei welcher Show, aber ich kann mich nur erinnern, ja.
Ja, und
so an das Bild.
Mhm. Ich glaube, also, der Ike so in so einem Astronautenkostüm war dann auf der Bühne und das Komische ist das habe ich irgendwie dann nicht verstanden, wie das muss anscheinend eine Einleitung gewesen sein zu Burli. Und ich habe dann irgendwo gelesen, so einen Konzertbericht, wo dann der Burli aus dem Raumschiff steigen soll und dann sagt, ja, jetzt bin ich hier gelandet, oh je, jetzt bin ich hier in Passau auch noch oder irgend sowas. Also je nachdem, wo halt das Konzert war. Aber ich habe die Verbindung nicht verstanden.
In dem Zusammenhang war ich, weil der Mario hat ja so ein Kostüm gehabt mit 6 Händen und 15 Schwammerln und 6 Augen. Und der hat wirklich wie ein Außerirdischer ausgeschaut und wahrscheinlich haben wir so irgendwie eine Einleitung oder eine Überleitung zurecht gebogen, dass das dramaturgische Gebälk geächtet hat. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. So könnte es irgendwie gewesen sein.
Okay.
Oder verseuchte Erde nach einem Super-GAU am weltweiten, keine Ahnung. So könnte es gewesen sein.
Okay. Ja, auch der Wolfi, der ist da immer so, der will immer das unbedingt wissen, wie das eigentlich genau war. Also das ist irgendwie so eins.
Das Problem ist das, dass bei der ERV nie was genau war. Viele Dinge haben sie ergeben oder oft haben wir irgendwie nur ein Requisit gehabt, das uns gefallen hat, und das bauen wir ein. Also das heißt, sehr viele Dinge sind eben spontan, ad hoc irgendwie, wenn man sagt, ja, das, keine Ahnung, also das ist nicht immer alles so geplant, glaube ich. Da überlässt man für den Zufall, was eh gut ist.
Ja, genau. Da entstehen ja meistens
die besten Ideen. Und genau so 20 Jahre später zu solchen Fragen führt.
Da hat man immer noch was zu reden drüber. Und Rätsel sind ja auch immer gut. Also das finde ich auch immer ganz gut. Bei Sandlerkönig, da hast du schon ein paar Mal irgendwie gesagt, bei verschiedenen Gelegenheiten, dass du da wahnsinnig viel Text geschrieben hast. Dass der Text auch dann verschollen ist, oder?
Ja, das war ja, in dem Fall muss ich sagen, gab's leider Gottes keine Memory Sticks und keine Computer, sondern nur eine Schreibmaschine, die halt in dieser Reiseschreibmaschine und ein paar Zetteln, und wenn das irgendwann einmal im Studio liegt oder liegen bleibt, wenn die Platten fertig ist, keine Ahnung. Aber vielleicht liegen sie auch noch irgendwo bei mir in einer Kiste. Mhm. Aber ich weiß nicht, das war einfach, weil das Thema einfach in so kurzer Zeit schwer abhandelbar war. Da habe ich easily viel herumgeschrieben und wollte dann eigentlich dann, beim Kürzen aus irgendwie aus 18 Versteilen dann nur 6 zu nehmen, da war ich unglücklich, weil sehr schöne Bilder waren, aber das wäre dann, glaube ich, relativ lang genommen worden und vielleicht wahrscheinlich auch strapaziös für den Zuhörer. Aber das mal laut an, weil da ist nicht viel schöne Bilder waren und da hat man sich ja dann von einem Großteil verabschieden müssen, um auf diese magischen, man darf 4 Minuten nicht überschreiten, was der eben das ist. Das war so.
Aber weißt du dann noch irgendwie, was da so in der Geschichte noch alles passiert ist mit dem Sandlerkönig?
Nein, ich glaube, der Bogen wird schon der gewesen sein, nicht? Also, Musterknabe verliebt sich unsterblich, fährt in die Gosse, und das Ende ist, sie treffen sie noch einmal als Obdachlose, Sandler eben. Und die Entleibung, ich glaube nur der Weg vom Beginn bis zum Ende, der war einfach ausgeschmückt mit mehreren Stationen oder so. Mhm. Aber das Wesentliche ist eh da.
Ja. Finde ich übrigens nur so als Detail, aber würde mal sagen, finde ich mal ein bisschen schade, dass seit neuestem live immer der Sandlerkönig sich mit der Zeitung zudeckt und nicht mit dem Spiegel, weil ich finde, das macht eigentlich einen Unterschied. Aber
ja, weil der Klaus, der intelligent zwar ist, aber ich weiß nicht, er sagt ja, das könnten unter Umständen 2 Menschen nicht verstehen, dann lassen wir es gleich. Ich meine, wer es nicht versteht, für den ist das Lied genauso berührend oder nicht berührend.
Ja.
Und für den, der es versteht, ist es eine Spur pfiffiger.
Ja, also ist zwar nur ein Wort, ich meine, klar kann man sagen, das ist egal, aber
ich weiß ja, warum, schon warum eben. Ja, bei ihm ist immer so, das müssen alle alles verstehen. Es müssen eben nicht alle alles verstehen. Mhm. Es ist eher besser, ein paar versteht's. Und für den Rest ist es völlig wurscht.
Ja.
Die stellen sich dann die Frage, wie kann man sich mit einem Spiegel zudecken? Aber dann nein, gut. Ja.
Ich meine, das Lied ist jetzt auch schon so alt, ich meine, mittlerweile, also es wird jetzt nicht dazu führen, dass jemand das Lied dann plötzlich nicht mehr mag, wenn er irgendwie das nicht
versteht. Nein, also, ich bin absolut offen für jede Verbesserung, aber für eine Beschneidung, die nichts, wo man nicht, ja, wenn es besser wird, bin ich der Erste, der sagt, danke, super. Mhm. Ja, egal, aber das ist wie gesagt.
Dann, es gibt ja dann so ein Live-Video, also eigentlich so das erste Live-Video, das man kaufen kann, auch von der Tour. Da wollte ich mal fragen zu dem Cover. Von wem ist denn das gemacht? Weil ich finde es eigentlich schon ganz ganz nette Idee. Also das ist so nachbearbeitet und irgendwie so gespiegelt hinten anscheinend mit den LKWs. Weiß man da, oder hat das jemand einfach von der Plattenfirma gemacht? Oder?
Nein, das ist sicher nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach, was ich glaube, was wir dort nicht wollten, ist irgendein Pinguin oder sonst irgendwas, da hat es ja kein Maskottchen geben, so drei. Da haben wir gesagt, wir nennen das weder so wie ein Album heißt, sondern wir sagen wir einfach, wir sind die echten Helden und wir nennen das echte Helden. Du, dann haben wir noch extra das blöde Lidl da, trainiert von echte Helden. Also, ja, martialische Asphalt-Cowboys, die halt da das dingeln. Und dann haben wir dann gesagt, dann nehmen wir aber vielleicht ein Foto, bevor wir da wieder irgendeine Witzfigur aufzeichnen. Oder. Mhm. Und normalerweise, was ich nicht erinnern kann, weil ich das bei etlichen anderen Plattencovers für andere auch gemacht habe, ich habe die meistens dann also hart kopiert, also Schwarz-Weiß-Kontrast und dann selber mit lasierenden Farben. Ich nehme an, dass ich das dort auch so gemacht haben werde.
So schaut's aus, ja. Das könnte ich machen, ja.
Ja, das habe ich auch für Wilfried und für viele andere vorher gemacht, weil mir das immer ganz gut gefallen hat. So Schwarz-Weiß-Reduktion und dann mit Wachskreiden, die man dann abwischt oder mit ganz, ganz, ganz leichten Aquarell-Ding. Da gibt's, ja, das ist ein bisschen, dadurch hat es ein bisschen einen anderen Effekt als ein normales Farbfoto.
Okay.
Und ob das Foto jetzt genau ist, aber die Plattenfirma hat das sicher nicht gemacht. Also ich nehme eher an, dass wir uns einfach von diversen Fotos eins ausgesucht haben, wie wir das koloriert haben und dann
was. Und ich finde auch die Idee so witzig, das Ganze so als Roadmovie dann zu machen. Also kommt das dann auch von euch, die Idee? Also
ja, weil man sagt dann, das bezieht sich jetzt nicht wirklich auf eine konkrete Show und wir tatsächlich diese, glaube ich, 8mm Kameras damals noch gegeben, so Handkameras. Wir filmen halt so ein bisschen, jetzt sagen wir einfach, wie das halt so irgendwie Kasperl im Theater geht, oder?
Und dann gibt's die Szene, wo dann einmal zwischenzeitlich mal ein Arzt vorbeikommt.
Ich habe das, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Die Nora hat es aber auch noch nicht gesehen. Die schaut sich Videokassetten nicht an. Die schaut sich nur DVDs an. Oder googelt sie irgendwas. Also,
ist auch auf DVD dann erschienen.
Aus dem letzten Jahrtausend. Ich langweilen. Also die kennt das, glaube ich, auch nicht. Vielleicht hast du die Helden du schon gesehen?
Ja.
Sie hat sich doch angeschaut.
Beim Album, da gibt es ja diesen, sagen wir, Schlusssong, dieses Ohr Troubles. Und das gibt ein bisschen so Rätsel auf.
Das ist eine völlig sinnentleerte Nummer mit dem hässlichsten Schlagzeug, aber ich habe wenigstens ein paar uralte Gitarren spielen können. Die Nummer verstehe ich nicht, versteht sonst niemand, mir gefällt sie aber total gut. Ist aussagelos, ist nur für Leute mit ganz schrägen Humor, die finden sie sensationell, der Rest sagt, keine Ahnung, was hat das zu bedeuten. Genauso ist es auch gedacht.
Wer hat das eigentlich gesungen? War das schon
der Klaus? Der Klaus, die hohen Editierten wie üblich.
Okay. Weil die Stimme ist so verfremdet.
Nein, da hat er einfach, weil das hier bei ihm der Vorteil, du sagst einfach, mach auf den. Also er hat irgendwie so ein Spektrum drauf, dass er alles machen kann. Mit seiner Stimme. Aber es kann schon sein, dass die ein bisschen gefüttert aneinander mit einem kleinen Radioeffekt. Also Trichter-Effekt ist, damit es noch mehr, damit sie noch penetranter ist. Also das ist. Aber ich finde, ich hör mir's, was mir einmal vorkommt, ich hör mir's gerne an, weil sie einfach total lustige Nummer, die wie ein Kartoffelsack daher reitet, aber trotzdem irgendwie gruft. Also
ja, sie gruft, ja. Und aber totales Novum, weil da als Texter ausnahmsweise mal du nicht allein genannt bist, sondern der Anders und der Mario Botazzi. Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen dann?
Wahrscheinlich, ich kann das nur so vermuten, dass irgendeiner an den du es gehabt hast und dann hat der Anders mutig gesagt, Ohr Troubles, und ich werde gesagt, so Probleme mit den Ohren. Und dann hat der Mario gesagt, da machen wir einen Song draus und dann haben wir gemacht.
So entstehen die Sachen.
Und in dem Moment, mit den ganzen Liebe zum Teufel oder auch dann Nepomux, da bin ich schon mit den fertigen Demos gekommen, weil ich so ein Ministudio in ein Reisedings gehabt habe. Zu der Zeit haben wir aber noch gemeinsam im Studio auch was gehabt. In dem Moment, wo jemand was Wesentliches beigetragen hat, habe ich gesagt, dann dreht man uns das. Weil das man kann nur entweder alleiniger Textautor sein, zur Hälfte, Dritteln, Vierteln, man kann jetzt sagen 20% für mich, 80%, das geht eben nicht. Also, oder vielleicht ist es auch so, dass bei einer anderen Nummer oder bei zwei Nummern der Anders gesagt hat, das könnte man so formulieren und dann, das habe ich bei den Folgealben dann auch gemacht, wo der Klaus aber mit dabei steht, dann teilt man halt dann jemand irgendwie, das ist für deine speziellen Ideen, wo man aber nie sagen kann, wenn jetzt ein Wort beim Text geändert wird, 50-50, und dann haut man halt dann die dazu.
Okay.
Bei den bei der Musik auch, also wenn ein Musiker mit mir in Kenia ist oder mit mir was macht, 6 Titel, dann gebe ich ihn halt bei 2. Und zwar nur vom Arrangement her, aber trotzdem etwas einbringt, wo ich sage, das ist jetzt schon mehr als nur pflichtgetreu, also aufgenommen, dann taucht er halt auch auf als bei irgendeinem Song, wo er vielleicht nicht so besonders viel gemacht hat, aber dafür hat er gesagt, dass du tust eine gute Idee gehabt, tust eine gute Idee und tust eine. Und so gesehen, weil, wie gesagt, das, was ich eigentlich nicht verstehe, es gibt eben so viel nicht, dass man sagt, wenn jetzt jemand einen guten Satz hat, dass man sagt, 10% für den und 90% für mich, es geht eben nur die Teilungen durch 2, 3, 4 oder mehrere.
Ja, verstehe. Interessant ist halt, dass das Lied aber dann eigentlich, soweit ich jetzt sehe, das einzige Lied war, das live dann nicht gespielt wurde. Das hat sich aber wahrscheinlich dann so ergeben, oder?
Das hat sich ergeben, weil es erstens inhaltlich ein Nonsens-Song ist, nirgendwo hinpasst. Und durch dieses programmierte Eisen, durch das hässliche ERV-Schlagzeug, das vom Tromulator, glaube ich, kommt der Sound, wo man also das erste Mal es verwendet bei Banküberfall, dann bei Christian der Kerkermeister, war so ein geschaffelten Blues mit dem Schlagzeug. Das würde nicht, das klingt nur deshalb lustig, weil dort also irgendwo Eisen auf Eisen trifft. Das heißt, wenn man das mit einem normalen Schlagzeug live spielt, dann wird das irgendwie, glaube ich, auch nicht, ja, genauso ratlos sein.
So zum Thema mit live und so, da gibt's ja andersrum dann wieder ein Lied, das ja nur live dann gespielt wurde, also das berühmte Die Hexen kommen. Da gibt's ja auch immer wieder diese Standardfrage von vielen, ob's denn da eine Studioversion gegeben hat. Also war das mal geplant fürs Album?
Nein, eigentlich, das war aber auch wieder so eine Geschichte. Ich hab am Text liegen gehabt und wir wollten unbedingt, weil das war die Zeit, wo der David Copperfield so ein Megastar war. Und wir wollten eigentlich nur einen Zaubertrick von der schwebenden Jungfrau auf die Bühne. Und ich sag, da müssen wir aber irgendwie, da brauchen wir irgendwie dann, die haben wir dann auch fliegen lassen, irgendwie gar nicht so schlecht ausgeschaut. Mit Seilzügen und irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob du das je gesehen hast.
Nee.
Sagt aber dann, da brauchen wir dann eine Musik drauf, die dann ein bisschen abgeht und dann, ich hätte einen Text und eine Musik. Mhm. Und ich habe mir die gespielt und das hat uns ganz gut gefallen und dann haben wir gesagt, ja, dann tun wir es eine. Mhm. Ist aber, stimmt, ist eigentlich unüblich, dass man, ich meine, außer man macht Nummern im Zuge eines dramaturgischen Rahmens, dann baut man vielleicht ein paar Nummern ein, die auf Platten nicht erscheinen, aber ansonsten ist es schon unüblich, ja. Also, dass man quasi eine poppige Nummer zwar live spielt, der Text ist total witzig gewesen, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich habe ich die Leute so lange penetriert, weil ich das gern auf der Bühne gehabt hätte. Und weil man wieder ein paar lustige Kostüme, die zu viel im Fundus waren, ausprobieren hat können, weiß ich nicht.
Aber gab es da eine Demo zumindest, oder war das erstmal nur Text dann?
Na, Text und Musik habe ich schon gehabt. Also, aber halt nur, ich spiele das dann entweder am Piano oder auf der Gitarre vor und dann das lässt man sich hin, probiert es einmal und sagt, ja, das klingt eh ganz gut. Probieren wir es aus.
Und hat es eigentlich live irgendwelche Parodien gegeben? Weil meistens gibt's ja immer irgendwas mit Parodien bei den Shows und da wüsste ich jetzt gar nichts so groß.
Ja, in der Anfangszeit hat er eben eine hervorragende Parodie der Eich gemacht vom Heller, vom André Heller. Das glaube ich erfindet am Album drauf. Da ist der Text vom Schiefkowitz, weil ich das einmal gesehen habe, gesagt, das ist ja hervorragend. Eine Königsnummer vom Text, aber er macht den Heller nicht schlecht und der Eich konnte den, aber man sagt, nehmen wir die Nummer, obwohl die nicht von uns ist, selbstredend aufs Album, weil das einfach der Heller selbst war begeistert von ihm. Das ist von allen Parodien das. Und beim nächsten Album vergesst nicht, mich zu parodieren, weil der eitler Typ ist. Ah, die hat ihm auch gut gefallen und die hat er da eigentlich sensationell gemacht. Und dann ich habe noch in der, da gibt's aber kein aufgezeichnetes Material. Ich habe nochmal einen französischen Chansonnier, der statt den Mr. 10.000 Volt habe ich den Mr. 10 Ohm gemacht. Und dann eben damals ein Italo-Dings, das ist glaube ich der allererste Platten, das Umberto E. Sofia, dann der Eich hat auch noch ein paar andere, und den unvermeidlichen Heiner, wer dann auch, Andy hat, der Töfer hat ja dann, weil der den Elton John so gut kennen hat, der hat immer Elton John Geschichte gemacht, also, Parodien hat es eigentlich schon so zwischendurch immer wieder gegeben.
Aber jetzt speziell bei der Tour, Pinguin-Tour, also bei Liebe, Tod und Teufel, ist dann, es wird heller dann auch da nein, gespielt? Ja,
das haben wir, glaube ich, nur, wo war das drauf? Das war, glaube ich, bei...
Also, es war auf dem
Spitaler Verteilung.
Genau, ja, genau.
Da war das.
Aber es gibt schon jemand, also es gibt ein paar Leute... Spitaler
Verteilung-Tour haben wir die gemacht. Aber ich kenne sogar, das heißt drauf gehabt, in gewissen Städten, wo man, weil der Heller in ganz Deutschland nicht gleichermaßen bekannt war, wobei er damals schon sehr, sehr medienpräsent war, der hat ja 1000 Sachen gemacht, das Body and Soul, Begnadete Körper, Palast der Winde, Zirkus Roncalli, der hat ja 100.000 so Projekte gemacht, aber das war halt in dem Moment, wo man dann in die größere Hallen gegangen sind, wo er, weil vorher haben wir eher so vor Alternativpublikum dem natürlich Bescheid gewusst. Das war halt eher studentisches Publikum zuerst. Also subkultureller Bereich. Solange wir da kleiner gespielt haben, haben wir das auch später noch gemacht, aber wie dann so die Hits da waren, dann das hat keinen Sinn, weil die Kids und die normalen Leute, erst der Heller, was so ist.
Okay. Ja, interessant, weil es gibt, also ich kenne ein paar, die behaupten, die damals im Konzert waren, die sagen, dass Es wird heller schon irgendwo dabei war. Also ich weiß aber nicht, in welchem
Jahr. Das war aber, glaube ich, eher, wenn wir zum Beispiel im Zirkus Krone gespielt haben, ein paar Mal hintereinander, da ist ein anderes Publikum gekommen als, ich weiß nicht, im Ruhrgebiet. Und das ist trotzdem wie ein Club, das Zelt.
Ja, ja.
Und da haben wir auch gewusst, München, Wien, also Österreich Nähe, da kann man das machen. Wir haben es aber nicht immer gemacht. Also eher, wenn wir gesagt haben, wo man schon gemerkt hat, also das ist nicht das besoffene Grillpublikum, sondern das ist halt eher anspruchsvolle, ja. Da haben wir dann es drauf gehabt, dann immer gern.
Okay. Also habt ihr euch aufs Publikum dann eingestellt, dann?
Ob man, wo man sagt, hat dann Sinn oder hat keinen Sinn.
Wie war das? Gab es dann fürs Album dann, wenn du sagst, Teil 2 war schon in deinem Gedächtnis sozusagen schon als so Idee, gab es dann da auch schon irgendwelches Material, das du dann schon gedacht hättest für diesen zweiten Teil?
Naja, das waren dann Sachen, die teilweise später gekommen sind, bei Folgealben, wo Texte schon da waren, Der Teufel von Der Himmel ist die Hölle los, dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nicht auch schon das Im Himmel ist die Hölle los auch schon textlich gehabt habe. Und was war noch? Ich dann einige Nummern, die dann auf Nepomuk's Rache halt gekommen sind. Das hat halt nur anders geheißen. Weil ich ja quasi nicht, so jetzt habe ich eine Woche Zeit, jetzt mache ich ein Album, sondern das ist, auch bei den letzten Alben sind sehr viele Sachen schon teilweise 15 Jahre alt. So mein, ist 90er Jahre, also irrsinnig viele Nummern, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind schon, die damals irgendwie kein Thema waren oder wo man wieder zugreift.
Ja, und dann da so 1988, also da, wie ihr da so getourt habt, da hat es dann auch immer wieder von euch dann in verschiedenen Interviews diese angedeutete Idee gegeben mit diesem Kinofilm, diesem ERV-Kinofilm. Von dir gibt es da mal Aussage, da muss es schon irgendwie so eine Rahmenhandlung-Idee mal gegeben haben. Was waren das dann?
Naja, im Prinzip war es so, dass eigentlich war es so, dass zu der Zeit war ich mit einer Kärntnerin liiert, die in der Nähe vom Wörthersee in Villach gewohnt hat, und ich war dadurch ein paar Jahre lang, insgesamt waren es eigentlich 8 Jahre, im Sommer sehr oft am Wörthersee. Und der Kordl Spieß, das ist die Münchner, die Lisa-Film, die zwar viel grausame Filme auch gemacht haben, so wie Gottschalk, Supernasen und Schloss am Wörthersee, aber ist wurscht. Der ist total auf mich gestanden, und wir sind halt oft zusammengesessen irgendwo bei einem Weinerl noch. Und der wollte, über den, der wollte schon zuerst einen Film machen zu Geld oder Lebenszeiten. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist jetzt, gefällt uns nicht so. Dann haben sie aber dann die Musik genommen. Der Film hat dann quasi Geld oder Leber. Mhm. Glaube ich eh, mit Gottschalk und anderen.
Mike Krüger war das ja.
Oder Mike Krüger, genau. Und mit dem haben wir immer gesagt, ey, wir machen ihn so. Und damals, bei Geld oder Leben, haben wir gesagt, nein, das Drehbuch ist nicht so, das ist ein bisschen anders. Aber sie können ja die Musik machen. Sie wollten eigentlich, war die Idee mit der RV damals schon, das zu machen. Und dadurch, dass ich ein recht gutes Verhältnis mit dem Karl Spieß gehabt habe, war das dann, ist das jeden Sommer immer wieder, wenn wir es drauf haben, jetzt machen wir und jetzt müssen wir dann einmal und ja, was das ist. Und dann gesagt, ja, wir wollten eigentlich, also crazy Mafia, es gehört dann jetzt in den letzten 10 Jahren hat es irgendwas gegeben, also Mafia Family wird in das Kassen, hat es in der Serie gegeben.
Allein humoristisch.
Nein, eine humoristische.
Ach so.
Eine fertige Familie. Das ist, glaube ich, im deutschen Grenz, im Österreicher. Was weiß ich, merkt man das nicht. Und quasi so wie eine Mafia-Freak-Family. Das war so. Das war aber auch zu Zeiten vom Geld oder Leben, wenn wir gemacht haben, das kann man den was weiß ich. Das war schon irgendwie visuell klar. Ja, aber es ist dann nie dazugekommen, leider. Dann war Geld oder Leben vorbei. Der Film hat jetzt statt Geld oder Leben, dann Geld oder Leber gehasen. Völlig andere Geschichte. Und dann war das nächste Album das Erfolgreiche. Und dann rennt er die Zeit davon. Und dann hat mir immer gesagt, ja, das, da haben wir eh noch Zeit. Und jetzt, glaube ich, könnte man noch mehr Pensionisten so machen oder so irgendwas.
Okay, aber wolltet ihr dann sozusagen diese alte Idee dann da auch zu der Zeit wieder aufbeleben oder war das was anderes?
Nein, das war in dem zusammen, also das war zu der Zeit, wo ich, naja, und das war dann schon so, dass weil wir halt visuell immer Sachen sehr slapstick-mäßig instande waren umzusetzen, was ich die Geschichte erzählt habe, da hat irgendwann einmal EMI, das war irgendwie mit Liebe Gott und Teufel oder Netflix Rache, und das hat ein Weltkonzernpressen in Japan gehabt, und die haben sich die Videos angeschaut von Bodybuilder und von, ich weiß nicht, ein Fuß geht um die Welt und die ganzen Japaner, Franzosen, Amerikaner sind am Boden gelegen. Kein Wort verstanden, haben aber die Videos und so, das ist eine Sensation. Wer ist das? Da war natürlich klar, dadurch, dass wir visuell auch immer gearbeitet haben, dass ein Film mit uns so in Sapa-esken Stile natürlich neuliegend war. Aber da muss man, das kann man auch nicht so zwischendurch in einer Woche einmal machen. Klar. Und dann gibt's natürlich auch immer noch die, hast du mal gesehen, 200 Motels von Frank Zappa?
Nee, leider nicht.
Nee. Ja, der hat damals schon vor 30 oder 35 Jahren das Tempo gehabt, das die Clips jetzt haben. Das wäre dann auch so nicht, weil dieser Film ist halt, klar, dieser Privatunternehmen, das muss ich auch verkaufen. Deshalb sind eben so Supernasen, geht oder Leber und so. Was am Wörter sieht, das sind halt Garanten, dass das halt reingeht. Und die RV sieht das halt immer ein bisschen anders vorgestellt. Aber es wäre durchaus möglich gewesen, wenn man sich damit, also wir uns oder ich mich ernsthaft beschäftigt hätte, weil die RV ja auch erfolgreich war. Und das hat ja den Eigner, den Spießkerl, also fasziniert. Er hat gesagt, alle, die wollten mir als Drehbuchschreiber haben, alle Texte von dir verstehen, von Akademikern bis zu Hilfsarbeitern. Also hast dann das aber irgendwie auch angetan und hat gesagt, ja, das kann man schon so machen, dass es euch auch passt oder so. Ja, eigentlich schaut, dass ich das nicht ausgegangen ist.
Ja, gerade das Visuelle gehört der CRV sowieso immer dazu. Also ja. Wäre mal ein interessantes Medium gewesen, das auch auf der Form
auszuprobieren. Absolut. Aber wie gesagt, das macht man halt, ich glaube, ist es noch eher möglich, ein Album auf die Schnelle zu machen, wenn man Ideen liegen hat, aber ein Film ist halt schon, man ist halt ganz, ich glaube, die Spider-Murphy haben irgendwann mal so ein Road-Movie gemacht, so eine Band spielen, wo sie sich selber spielen.
Ja, genau.
Aber das war dann, glaube ich, auch nur bedingt spannend, also.
Ja, okay. Ja, sagen wir so, jetzt haben wir schon fast alles irgendwie durch. Aber sagen wir so, vielleicht so zum Abschluss, wie stehst du zu dem Album heute? Also gibt's da irgendwie so, würdest du sagen, das mag ich immer noch, oder gibt's da irgendwas, was dir besonders gut gefällt?
Zu welchem Album?
Also Liebe, Tod und Teufel.
Ich glaube, dass zu der Zeit war das schon ein Spektrum. Ich meine, vor allem war das ja auch der Versuch, so heimlich ein Liebeslied über die über dieses Romeo und Julia-Dings hinein zu mogeln. Also irgendwie war das schon ein Album, mit dem ich damals zufrieden war, und heute, also für die Zeit damals auch absolut, weil das ziemlich alles abdeckt, so, was mir gefällt. Also, ich weiß jetzt zwar nicht genau, welche, aber die sind immer so wenige Nummern drauf. Nein, würde ich schon sagen, das war, wobei, der Anteil von dem so, also so, Küss die Hand und Copacabana, also die, und der Holzmann, die haben mir nie so besonders gefallen. Auf der anderen Seite darf man sich nicht beschweren, weil dadurch haben wir natürlich ein breites Publikum gekriegt. Und wie gesagt, nachdem wir primär eh CD-Käufer gehabt haben, also so, solche Songs haben dann schon geholfen, dass sehr viele Leute das Album kaufen. Und auf dem Album ist ja eben nicht nur, sondern nicht nur zwei Hits drauf. Also jetzt würde mir eigentlich überhaupt kein ERV-Thema einfallen, weil jetzt würde ich andere Sachen machen, aber zu der Zeit damals war das, glaube ich, schon, bin ich schon sehr zufrieden.
Ja, aber es fällt ja auch auf, weil ich meine, so das vorher das Album Geld oder Leben, das war ja eigentlich schon fast, finde ich, ein bisschen ein Bruch mit dem, was vorher war. Und bei Liebe, Tod und Teufel geht es eigentlich wieder so mal ein bisschen so den Schwenk in die eher altere Richtung auch wieder. Also so die Mischung aus so mal massentauglich und zum anderen halt auch immer wieder mit so ganz raffinierten Geschichten dazwischen.
Ja gut, weil das ist immer so schwer, über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Also es gibt, das passiert, wenn ich jemanden neu kennenlerne, einen jungen Musiker, der nichts kennt von der ERV, dann macht man das so, dass man so einmal durch die alten Alben einmal so durchzappt und sagt, schau, dass der mal weiß, welches Spektrum hat die ERV bereits abgedeckt oder wo liegt die, also vom Wiener Lied bis zum härteren Rocksong. Und wenn ich mir das dann anhört, dann, es gibt überhaupt eigentlich, ich würde nie sagen, da ist alles perfekt oder glorreich, etliche Nummern sind eher uninteressant, wo ich sage, naja, okay, kann man durchgehen lassen. Aber auch solche Zwischenprojekte wie das Klaus Eberhardingers Gruftgranaten. Es ist halt einfach ein Kabarett zwischen, finde ich genauso amüsant, und ist jetzt nicht die typische ERV, aber das finde ich eigentlich spannend. Genauso wie dieses Album mit der Schlagerparodie, wo nur der einzige Song, der der Nora gefällt, den ich entsetzlich finde, der Bille für den Mann, das ist das tiefste überhaupt. Aber auch diese Himbeer-Tee, das finde ich hervorragend, wenn man sie als Parodie sieht. Also,
es ist halt ein Projekt, ja, genau. Also,
eben, deshalb finde ich, wie gesagt, auf ein paar Nummern, wo man sagt, naja, das war jetzt nicht wirklich musikhistorisch bedeutsam und auch textlich nicht. Aber grundsätzlich finde ich, dass zu jeder Zeit die Geschichten passt haben. Und speziell so Projektgeschichten mir fast besser gefallen, weil man sich so, deshalb gefällt mir das Weihnachtsalbum oder dieses Material, das da vorliegt, wieder gut, weil das einfach eben da nicht zwingend, da wird man jetzt nicht sagen, was hat die ERV jetzt zu bieten, sondern sagt man, das ist scheiß drauf, das ist ein Ding für sich. Also die Dinge gefallen mir eigentlich fast besser. Weil man die weder unter irgendwelchen spekulativen, pekuniären Zielsetzungen angeht, sondern sagt man, da ist die Idee, ob das was verkauft oder nicht, ist scheißegal. Das ist immer lustiger. Oder da muss man nicht jetzt sagen, bedienen wir da wirklich jetzt uns die ganze Bandbreite unserer ERV-Klientel Ja, dann kommt genau das aus, da muss auch Schnippelschnipp drauf sein. Echtes Helden braucht die Land, das Land, echte. Also neue Helden braucht das Land. Die sind alles, die Nummern sind alle okay. Mhm. Aber das hat man schon, zwei Nummern müssen so klingen, dann darf ich zwei Laute machen, dann machen wir auch langsame, dann schauen wir, dass wir irgendwo ein Liebeslied einschmuggeln. Das ist ja ein bisschen das, was ein bisschen ungeil ist. Mhm. Klassischen ERV-Alben. Mhm. Und so wie bei Kruftgranaten oder irgendwas, da sagst du, komplett egal, ob das 10 Stückchen verkauft oder 1000, ist wurscht. Das ist just for fun. Das ist halt irgendwie eine völlig andere Herangehensweise.
Mhm. Ich meine, das Spannende ist so bei diesen...
Die mir sehr viel Freude.
Das Spannende bei so ERV-Alben, wie du jetzt sagst, mit der Mischung, das ist ja auch das, dass so manche Sachen auf dem Album ganz anders auch rüberkommen, als wenn man es dann zum Beispiel dann live sieht. Also ich finde jetzt zum Beispiel Tarzan und Jane ist so ein Beispiel. Also ich meine, das ist ja live, kommt das ja super rüber mit dem Tarzan, der Günther, der da über die Bühne springt und so weiter. Aber ich meine, das wäre jetzt so, sowas wäre jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar in der Form, würde ich mal sagen, oder?
Ja, na, was ich ein bisschen bedauere eigentlich, weil mit dem Abgehen von Mario Potazzi, der halt wirklich, ist also die Gräsemeiser hat sich verabschiedet. Jetzt ist es halt eine ziemlich gesetzte One-Man-Show mit solider Begleitmusik. Das ist in Ordnung, aber der Eik war super Sänger, super, hat Schauspieler, der lernt ja auch vor, in großen Hallen vor 10.000 Leuten hat er eine Lesung gehalten. Ich weiß nicht, das kennst du, auf den Kruftgranaten drauf, das haben wir dann irgendwann genommen, große Fressen oder so. Der hat das geschafft, also das war einfach viel bunter. Dann die Opera Bluff oder die ganzen Krankengeschichten da an, das war eine super Pantomime, super Actor. Jetzt beim letzten hat sich da irgendwie auf dieses Ghosthouse-Dings reduziert, dass das sind so ein paar Ansätze noch von so fast Kabarett, aber früher war das einfach halt viel bunter. Mhm. Und das geht mir eigentlich ab, also das, weil das, sie immer, also von diesen bunten Haufen, wo also jeder sie auf Schuling, wo man früher immer unseren Malanka, den Tätowierten, der auf dem Cover von Ozzy Osbourne drauf ist, das sind die ganzen Rocker sind einbaut, das war einfach irgendwie, das hat ein bisschen mehr Theatertasch gehabt und jetzt ist es ja halt eine solide Pop-Produktion.
Klar. Ja. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile sozusagen, ja, das ist schon klar.
Aber mir ist ein bisschen dieses flexible Team, so wie der ich glaube ich schon in einem Interview erzählt, wo ich dann ganz schlecht Schlagzeug oder Bass gespielt habe, damit die anderen nach vorn können, aber das war einfach halt bunter, das war halt ein bisschen mehr Zirkus, aber jetzt nicht Kostümschau, sondern einfach, jeder hat seine Qualitäten gehabt. Mario war ein Gigant auf der Bühne, also war genau, also das anarchistische Pendant zum braven Klaus, zum Netten, das war super, ne? Absolut unterschätzt und anders sowieso, also das war schon, ja, gut, da weine ich jetzt nicht der Vergangenheit nach, aber ich sag, das hat sich halt irgendwo im Laufe der Jahrzehnte peu à peu verabschiedet und das ist mir also immer gegen den Strich gegangen.
Wobei, ich meine, du hast ja vor einiger Zeit mal auch gesagt, dass du dir sowas vorstellen könntest, irgendwie so eine Kleinkunstgeschichte.
Ja, ich habe das mit Klaus ja vorgeschlagen.
Also der Eik Breit hat mir zum Beispiel mal neulich erzählt, also dass der schon durchaus wieder Lust hätte auf sowas. Also
eben, deshalb muss aber ich eben schauen, also der Klaus ist halt absolut dagegen. Ja, aber vielleicht gibt es in irgendeiner anderen Form etwas, wo man mit, wenn das jetzt nicht so eher V-spezifisch sein muss.
Also Alex, kannst du singen?
Ich kann singen, ja.
Nein, aber eben, ich weiß nicht, ob du das wirst du live nicht gesehen, wenn der Mario, hast du aber jedes seine Hendrix-Parodie gesehen?
Nee, leider nicht.
Das war über zwei Jahrzehnte, das war das heißeste Gerät von Österreich. Der hat so viel drauf, aber wenn er am Piano, wenn er Stolzer Falk oder die Intellektuellen singt allein. Das ist einfach eine andere Farbe.
Ja.
Erstens ist er Mörder, Sänger, spielt super Piano, aber da müsste der Klaus einen Kaffee trinken gehen, das ist das Problem. Nein, ich wäre schon wieder zynisch. Immer voll, nur nach meinem 60er bin ich nicht mehr zynisch, aber ganz gelingt es mir nicht. Nein, aber ich halt von den Kollegen, jetzt vielleicht nicht in der Pop-ERV, die sich sehr erfolgreich noch immer unterwegs ist, aber in einer so mit feinere Zwischentöne betreffend, in so einer so Theater-Klangkunst-Dings, also da, das ist für mich nicht gestorben. Mhm. Aber wie gesagt, das muss ich ja mit den Klaus treffen, weil ich bin ja 3 Monate weg gewesen. Die Plattenfirma, dann irgendwelche Kollegen, mhm, kontaktieren und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja, das wär schon eine interessante Geschichte, denke ich, ja.
Mhm. Ja, es wird vor allem etwas sein, was mich wieder absolut reizt. Also das, mhm, und wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe, weil ja die, auch wenn jetzt etliche Jahre ins Land gingen, aber ich meine, ich kenne die Qualitäten der Leute und auch wenn die jetzt, ja, man verlernt sowas nicht wirklich.
Mhm. Ja, das denke ich auch.
Ja. Jetzt darf nicht böse sein.
Ja, wir sind eh schon durch, also dann machen wir für heute Schluss.
Ja, Baba und Servus sagt der Thomas und wir sagen noch nicht Baba, wir sagen jetzt noch Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Part sozusagen.
Man kann ja sagen, Servus die Madeln, grüß euch die Burm.
Genau, und wie gesagt, wir labern jetzt noch ein bisschen über andere Musik, sei es von der ERV, wenn ihr wollt, dann hört euch das jetzt natürlich auch an.
Was hast denn du schönes, Alex?
Ja, genau. Also ich habe...
Schaut ja lustig aus. Von vorn das Cover.
Ja, genau. Also das Cover ist nämlich schon mal echt der Knaller, ein Hingucker schlechthin.
Mhm.
Wir sehen einen Mann mit leicht speckigen Haut und ebenso speckigen Haaren mit einem sehr gedösten, verkifften Blick, sage ich jetzt mal.
Der einmal zum Zahnarzt sollte.
Ja, der 2 so Goldzähne drin hat und ein Lutscher im Mund. Ein super Foto. Und ich spreche von dem Album Hans im Glück von der gleichnamigen Band Hans im Glück. Es ist eigentlich ein Projekt, wenn man so will. Es ist ein österreichisches Elektro-Projekt, macht melodiöse Elektromusik mit Gesang, muss man ja bei Elektro immer dazu sagen, weil das ist ja meistens ja ohne Gesang, ohne Text. Das ist aber mit Text und das sind auch sehr, sagen wir, sehr tanzbare Sachen, das sind sehr schwungvolle Sachen, richtig satte Elektro-Beats sind da drin. Also wer so Elektrozeug mag mit Elektro-Pop-Ansätzen, der mag das bestimmt. Es ist aber wirklich kein Pop im eigentlichen Sinn, also es ist jetzt wirklich nichts, was man so im Radio wahrscheinlich spielen würde. Also bei FM4, im österreichischen Radiosender, da hört man es natürlich schon dauernd, aber so im normalen Formatradio ist es eigentlich jetzt eher nichts. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, man muss sich es mal anhören.
Machen die österreichische Texte, oder?
Es ist schon Hochdeutsch, aber es hat auch durchaus Österreich-Bezug. Es gibt zum Beispiel auch ein schönes Lied Vienna am Schluss, das auch ähnlich so ins selbe Horn schlägt, so wie bei der ERV auch, so auf Wien, so, ja, das ist die super tolle, hippe Stadt, oder vielleicht doch nicht. Also das ist auch wieder so ein typisches Österreich-Thema, das da irgendwie auch dabei ist.
Wo der Name von der Band her ist, also klar, das Märchen kennt man ja vom Grimm, aber gibt es da Erklärungen?
Weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ist das erste Album?
Ja, oder? Ja, genau, das ist das erste.
Machen die live oder irgend?
Keine Ahnung, also ich weiß ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, man findet auch im Internet nicht wahnsinnig viel dazu.
Aber wie kommt man dann auf so eine CD, sag ich mal?
Da fragst du mir jetzt was, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ich glaube, es ist mal vorgestellt worden, entweder irgendwo in der Specs oder auf laut.de oder irgendwo, ich weiß es nicht genau. Also irgendwo habe ich da mal eine Rezension davon gelesen und mir hat halt das Cover gut gefallen und habe dann ein bisschen reingehört und habe mir dann auch gut gefallen. Einfach vom Sound her, weil ich mag eigentlich solche so österreichische Elektro-Sachen, die sind ja bekannt, also eigentlich weltweit, kann man ja sagen, so spätestens seit Kruder und Dorfmeister ist ja Elektromusik aus Österreich ja wirklich hoch begehrt. Und Ja, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist einfach interessante Musik. Es gibt ein paar schöne Videos auch dazu und muss man einfach mal anhören und anschauen. Da gibt es, denke ich, Leute, die mögen genau sowas und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen, wie so oft.
Aber du hast mir jetzt auf alle Fälle neugierig gemacht, wieder was Neues. Ich habe was sehr Altes dabei. Das ist wieder entdeckt worden. Harry Nilsson. Harry Nilsson war ein Songwriter in die Ende der 60er, Anfang der 70er, eigentlich in den ganzen 70ern hat er wahnsinnig viel gemacht. Also ist jetzt eine Box erschienen, ist fast alles drin, das er jemals gemacht hat. Man muss dazu sagen, der hat dann 81 die letzte Platte aufgenommen, hat dann geplagt von Depressionen unter anderem. Der war ein guter Freund von John Lennon und der Mord am John Lennon hat ihn so in eine Krise gestürzt, dass er dann scheinbar also wirklich seine Gitarre und sein Klavier verkauft hat und hat dann nichts mehr gemacht, bis er dann irgendwann 93 erfahren hat, dass ihn sein Vermögensberater betrogen hat und er wieder pleite war zum Schluss und hätte dann 94 ein neues Album gemacht, das auch scheinbar fast fertig war und ist aber kurz vor Erscheinen dann an einem Herzinfarkt gestorben. Er war lange Zeit also schwer Alkoholiker und ich weiß jetzt nicht, ob er dann zuletzt dann auch wieder getrunken hat. Er hat auch sehr viele Kinder gehabt, also er hat ein sehr wildes Leben gehabt, muss man sagen, so zu seiner Lebensgeschichte. Und man kennt von ihm wahrscheinlich, und das ist tragisch, nur zwei Songs.
Also angesichts der Box, die du jetzt da in der Hand hast, mit wie viel CDs?
Ich glaube, es sind knapp 15 CDs.
Also bei 15 CDs zwei Songs, die man kennt, das ist schon ein bisschen mager.
Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil er hat unglaublich tolle Melodien geschrieben. Also bei den Songs, da spreche ich von Without You, das ja mehrfach gecovert worden ist und auch ein Cover von ihm. Also es war auch kein Originalsong von ihm, das ist noch tragischer, mit dem er da bekannt geworden ist. Und der zweite, und jetzt muss ich gerade nochmal schnell nachschauen, wie da glaube ich der Titel war. Ich reiche das noch nach anschließend, weil das waren jetzt eben so viele Sachen. Das war auch eine Coverversion. Mhm. Also die zwei bekanntesten Songs von ihm waren Coverversionen und trotzdem muss ich nochmal jetzt schnell auf die Box zurückkommen. Seine zweite LP, die ist dann erschienen eben bei RCA, Pandemonium Shadow Show. Ganz ein tolles Werk, also da musikalisch interessant. Also er macht ja so, man könnte schon sagen, er ist eine Art Liedermacher. Sehr feine Musik, Pop-Arrangements, aber er ist unglaublich böse in seine Texte. Er hat sich nie irgendwie auf was eingelassen. Also er hat immer, jedes Album klingt komplett anders wieder. Er hat interessante Sounds immer wieder dabei. Er hat tolle Studiomusiker, also es ist George Harrison. Es ist Ringo Starr oft an die Drums mit dabei, der dann aber an anderen Künstlernamen sich zugesucht hat, auch dafür. Also er hat immer ganz flippige Ideen gehabt. Er hat dann 74, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen chronologisch durch, er hat zum Beispiel von Newman Songs aufgenommen, ganz, ganz ein tolles Album auch. Dann gibt es er hat einen Film gemacht, zu dem Film hat er den Soundtrack geschrieben, The Point heißt der. Sein großes Hitalbum war dann Nilsson Schmilsson, also er hat ganz oft mit seinem Namen gespielt und da ist ein zweiter Hit auch noch drauf gewesen, den hat er sogar selber geschrieben. Coconut heißt der, ganz eine lustige Nummer. Danach gab es dann Sun of Schmilsson, das ist übrigens das Album, wo Ringo Starr dann auch viel an die Drums zu hören ist. Dann gibt's, hat er sehr viele Songs auch nachgesungen. Ein sehr interessantes Album ist dann von 74, Pussycats. Das hat er nämlich von John Lennon produzieren lassen und das war, wer das ein bisschen von der Geschichte von den Beatles weiß, ein Album. Da war der John Lennon gerade von der Yoko Ono getrennt und hat quasi sein Lost Weekend in New York gehabt und Harry Nilsson war natürlich da ein super Partner, weil mit dem hat er sich vollkommen in Alkohol und Drogenexzesse schmeißen können. Die haben dann auch teilweise wirklich randaliert, haben dann von einer Band sogar ein Konzert gestört, wurden dann auch verwiesen, dem Konzertsaal und lauter solche Geschichten gibt es da. Die zwei hat aber trotzdem eine tiefe Freundschaft verbunden. Das Tragische an diesem Album, weil da wären ja eigentlich zwei Koryphäen dabei, ist, er hatte damals eine ganz schwere Stimmbandentzündung und das klingt natürlich auch so, das Album. Er wurde dann zwar noch nachträglich abgemischt von John Lennon, aber man hat leider, obwohl es tolle Melodien sind, seine Stimme ist wirklich arg gebeutelt. Das merkt man dann an den Nachfolgealben auch. Also hat dann auch andere Nummern geschrieben, die ein bisschen tiefer gelegen sind und hat sich dann aber nochmal errappelt und hat ein letztes Werk vorgelegt. und hat wieder Pech gehabt. Also irgendwie hat man schon das Gefühl, das passt deswegen auch zu ERV so ein bisschen. Ja. Er hat immer irgendwie den falschen Moment erwischt, wenn er was rausgebracht hat. Das ist nämlich eine ganz tolle CD. Knilsen heißt die dann.
Das ist ein schöner Name.
Hat auch ein nettes Cover. Ah, zeigt er das mal rüber. Also wir müssen vielleicht einmal die Box dann auch fotografieren.
Ja, genau, sollten wir vielleicht
fotografieren. Mit den CDs. Hat das dann komplett selber eingespielt. Ganz toll von den Melodien her, von den Texten her. Ein wunderbares Album. Sollte auch sein großes Comeback-Album werden. Mhm. Aber was ist passiert in diesem Jahr, wo das erschienen ist? Elvis Presley ist gestorben. Mhm. Und der war interessanterweise bei derselben Plattenfirma wie er. Mhm. Deswegen die Promotion ist an ihm vorbeigesaust. Oh, ja. Mhm. Also alles ging nach Elvis Presley und das Album ist jetzt wirklich zu Unrecht dann halt auch gefloppt. Er hat dann nochmal die Plattenfirma gewechselt. Es gibt dann noch ein Album, das heißt Flash Harry. Das ist jetzt in der Box nicht drin eben, weil es eine andere Plattenfirma war. Ist aber jetzt erschienen auch, kann man jetzt mittlerweile schon importieren und soll aber auch noch angeblich sogar sehr gut sein. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich das ganze Werk von Harry Nilsson, den Underdog der amerikanischen Pop-Szene. Ein wilder, ja, ich sage jetzt einmal, einer, der wo sein Leben schon genossen hat mit Sicherheit und der immer irgendwie knapp dahinter war. Mhm. Also er hat immer irgendwie genau das verfehlt.
Okay.
Wirklich schade, aber ich kann nur das empfehlen, reinzuhören. Erstens schaut die Box toll aus. Der Alex hat ja auch gleich Augen gemacht, wo er es das erste Mal gesehen hat.
Aus, richtig,
ja. Und ich habe mir jetzt entschieden, dass ich das mal vorstelle, weil ich finde, es passt von der Geschichte einfach auch zur ERV. Mhm. Es ist alles ein bisschen brüchig, es ist nicht konsistent und er war ein Querkopf, also er war keiner, der sich Mainstream hingegeben hat. Mhm. Was in der Box auch noch dabei ist, sind dann 3 CDs mit Outtakes und mit Versionen von Songs, die aber alle auch super produziert sind. Also er war ein Studiokünstler, muss man sagen. Er ist ganz ungern live aufgetreten. Es gibt kaum Live-Auftritte von ihm. Also er war wirklich überwiegend im Studio unterwegs.
Okay.
Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle das Album, ist auch relativ günstig, kriegt man da sein fast komplettes Werk.
Mhm. Ja, ich habe da irgendwie mal neulich so eine Rezension von der Box gelesen und da haben sie die Geschichte erzählt, dass McCartney und Lennon irgendwo mal von der Presse mal gefragt worden sind, welchen Musiker oder welche Band sie sozusagen selber gut finden. Und da ist irgendwie so innerhalb von nicht einmal einer Sekunde ganz wie aus der Pistole geschossen nur das Wort Nilsson gekommen vom John Lennon. Also
der hat übrigens das Album, glaube ich, laut Booklet 2 Tage lang durchgehört. Dieses zweite Album, das ich gesagt habe.
Okay.
Also er war also ein großer Fan.
Großer Fan offenbar, ja. Also das sagt ja schon mal was, wenn sozusagen die das dann auch öffentlich auf die Frage, was sie, wen sie toll finden, wenn sie dann da wie aus der Pistole geschossen eben ihn nennen, sagt ja schon mal was.
Also ich habe jetzt das die letzten Wochen für mich so erschlossen, das Werk, also von A bis Z und ich muss wirklich sagen, das ist durchwegs, kann ich die Platten empfehlen, diese CDs.
Schön.
Also hör dann mal rein.
Also Nilsson und wie heißt der Box?
Heißt dann die RCA Album Collection. Cool,
Album Collection, okay. Auch eine schöne, wirklich schön gestaltete Box, muss man echt sagen.
So im Retro-Look, muss man sagen, mit einem tollen Booklet mit dabei. Mhm. Und die CDs sind quasi auch so, dass man wie die Platten ausgeschaut haben, da, ja, mit Clubcover und so. Super. Also kann man empfehlen und ich bin sehr gespannt auf Hans im Glück.
Kann ich dann gerne mal vorspielen.
Und jetzt von meiner Seite her alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal.